Lieben und herzlich willkommen zurück zum Kontextur-Podcast. Eine neue Episode ist raus und dazu begrüßen wir euch jetzt. Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner wie immer. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady tun. Und alle weiteren Infos und Links, wo, was und wie, findet ihr wie immer in den Shownotes. Hallo ihr Lieben, bevor wir in den Podcast gehen, noch einen kleinen Disclaimer von mir vorweg. Wir haben dieses Mal mit 3 Gästen aufgenommen und das heißt, die Menschen sind an unterschiedlichen Orten gesessen mit unterschiedlichen Mikros. Die Qualität ist nicht bei allen gleich gut, aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das, weil wir eigentlich sehr gerne diese großen Runden mit sehr unterschiedlichen Perspektiven machen. Es ist leider nicht möglich, immer allen ein Mikro zu schicken. Wir wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß beim Hören. Und ja, jetzt geht's los. Dann, are you ready?
I'm ready. Hallo.
Sehr gut.
Hallo Angelika, es ist wieder Podcast-Zeit. Heute mit dem Thema Publizieren in der Architektur, was uns ja selber auch stark umtreibt seit einigen Jahren. Wir haben immer wieder schon darüber gesprochen, meist zu zweit. Aber heute haben wir uns eine illustre Gästerunde dazu eingeladen und freuen uns auf die Diskussion. Aber erstmal, wie geht's dir? Wo bist du diesmal?
Mir geht's gut. Ich bin heute in Paris. Wir sprechen heute über das Publizieren in der Architektur und wir haben uns, wie Katharina schon angedeutet hat, eine Gästerunde eingeladen. Manche kennen wir persönlich, manche kennen wir nur über oder durch die Publikation. Das Thema treibt uns um, weil wir auf der einen Seite natürlich selbst journalistisch in einer Art und Weise tätig sind, weil wir selbst wahrscheinlich auch damit kämpfen, immer wieder zu überlegen, wie kann man das, was wir tun, finanzieren. Und zwar haben wir uns eingeladen, 3 Personen, die ganz unterschiedliche Publikationsformen auch bespielen. Einmal Petra Eckert, die für das GAM-Magazin in Graz arbeitet und gerade in Wien ist. Dann außerdem den Christian Holl, der gerade, ich habe vergessen, in welchem Dörfchen ist, aber das wird er vielleicht selbst gleich noch erzählen, aus welchem Ort er heute broadcastet mit uns. Und dann noch mit Axel Simon, Teil der Hochparterre-Redaktion. Und du musst dann gleich nochmal das Hochparterre korrigieren, falls wir das falsch sagen. Wir wurden schon darauf aufmerksam gemacht, dass wir das ein paar Episoden falsch ausgesprochen haben. Naja, aber so viel nur zum großen Abriss, mit wem wir sprechen. Wir starten wie immer mit einer kleinen Selbstvorstellung, weil ihr könnt viel besser erklären, was es so mit euren Publikationen und euren Rollen darin auf sich hat. Und deswegen gebe ich gleich das Wort an Petra.
Danke, Angelika. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Tolle Idee mit dem Podcast. Kurz zur Vorstellung. Ich bin, wie du richtig sagst, an der TU Graz beschäftigt, seit 2018 als Senior Scientist an der Fakultät für Architektur und schon seit 2012 Redakteurin bei GAM, Graz Architecture Magazine, das wir an der Fakultät für Architektur herausgeben. Wir erscheinen einmal jährlich und mittlerweile gibt es uns seit 20 Jahren. Wir haben gerade am 6. Mai unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert und sind auch ganz stolz drauf, dass die Publikation, dass es die schon so lange gibt. Ich komme eigentlich aus den Geisteswissenschaften, habe Anglistik und Amerikanistik in Graz und in Bern studiert und habe während meines Gaststudiums in Bern auch Medienwissenschaften dazugenommen als Studienzweig und bin dann über meine Dissertation zur Architektur gekommen an die TU Graz, weil ich mich mit postmodernen Stadtromanen beschäftigt habe. Und ich dachte, ich brauchte ein bisschen architekturtheoretischen Background, um das Thema gut aufzuarbeiten. Und dann habe ich einige Kurse an der Architekturtheorie der TU Graz besucht und bin somit an die Architekturfakultät gekommen. In der Lehre bin ich auch ein bisschen tätig. Ich unterrichte das wissenschaftliche Schreiben für angehende Architektinnen und unterrichte manchmal auch ein Vertiefungsmodul zum Thema der narrativen Architektur. Das ist ein persönlicher Forschungsschwerpunkt, der mich sehr interessiert. Also der Zusammenhang zwischen literarischen Werken und Architektur. Und wir schauen uns da, also ich mache das gemeinsam mit Daniel Gethmann, der auch Chefredakteur von GAM ist. Und wir schauen uns da mit den Studierenden an, wie sich eigentlich eine Übersetzung darstellen kann zwischen einem literarischen Werk und narrativen Strukturen und einer gebauten Form. Das heißt, mich interessiert dieser Zusammenhang von Schreiben und Architektur auf vielen verschiedenen Ebenen.
Ja, danke für die super Intro. Ich habe noch eine Nachfrage, weil du hast auch den letzten Teil, den du gerade genannt hast, diese Schnittstellen, die gibt es ja auch beim GAM ganz ähnlich, ne? Es ist ein Magazin, das eingebettet ist in eine Hochschule. Ihr bewegt euch auch so zwischen wissenschaftlichen Artikeln und Artikeln, die man vielleicht auch in der 8plus oder in anderen Architekturmagazinen lesen könnte. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen. Was bedeutet für dich Publizieren in diesen Zwischenräumen?
Also, wie du richtig sagst, also wir sind angesiedelt an der TU Graz, Architekturfakultät. Und was uns so ein bisschen auszeichnet, ich glaube, wir sind das einzige Architekturmagazin, das drei Inhaltsverzeichnisse führt. Wir haben einerseits den Hauptteil, den wir mit Guest-Editern bestreiten. Dann gibt es den zweiten Teil der Buchbesprechungen und der dritte Teil nennt sich Faculty News. Da wird darüber berichtet, was wir an der Fakultät also machen, also Ausstellungen, Konferenzen, Symposien, Lehrveranstaltungsergebnisse, Awards, Studierendenwettbewerbe und so weiter und so fort. Das heißt, wir arbeiten da wirklich an vielen Schnittstellen.
Super, danke dir. Christian, dann gebe ich das Wort weiter an dich. Ich habe vorher ganz unter den Tisch fallen lassen, welche Publikation du mitbetreibst. Du bist Mitherausgeber von Malus. Wie geht's dir? Wo bist du?
Also ich bin tatsächlich in Oberau, das ist zwischen Leipzig und Dresden so ganz grob, für ein Wochenende mit Freundinnen und Freunden, um uns gegenseitig auch über das abzudaten, was wir tun und was wir machen. Das ist tatsächlich wie eine kleine Tagung organisiert, nicht ganz so streng, aber wir halten kurze Vorträge über das, was uns in unseren Berufen, in unserer Tätigkeit aktuell am meisten beschäftigt, was wir für andere interessant finden, die vielleicht nicht ganz genau aus dem Bereich kommen, in dem wir tätig sind. Ja, ich bin Mitherausgeber und Gründer des Magazins Malus, das 2007 sozusagen an den Start gegangen ist. Ich bin darüber hinaus Mitglied im Ausstellungsausschuss und Kurator an der Architekturgalerie am Weißenhof, als freier Autor auch hin und wieder für andere tätig, moderiere, organisiere Veranstaltungen, manchmal auch einen Vortrag. Betreue Buchpublikationen und bin aktuell in zwei Forschungsprojekten unter Leitung des GIFU eingebunden, wo es zum einen um Wohnraumschaffung vor allem innerhalb Bestand und erschlossener Gebiete geht und zum anderen um eine kritische Analyse des Suffizienzdiskurses und eine Betrachtung der Instrumente, die damit zusammenhängen. Und ich bin noch Geschäftsführer des BDA Hessen. In Frankfurt. Das eine mache ich in Stuttgart, das andere mache ich in Frankfurt. Und das ist für beide Tätigkeiten, glaube ich, ganz gut, dass das ein bisschen voneinander getrennt ist. Vielleicht noch kurz zum Studium. Ich habe erst kurz Kunst studiert und Germanistik, um dann aber tatsächlich Architektur in Aachen und Stuttgart zu studieren und war eine ganze Zeit lang Redakteur bei der DB. Habe dort Claudia Siegele, Ursula Baus kennengelernt, die ja mit mir zusammen sowohl Frei04 Publizistik als Partnerschaftsgesellschaft gegründet haben, als auch eben dann dieses Magazin Malus, das seit 2017 erscheint.
Ja, danke auch dir für die Vorstellung. Auch da viele Schnittstellen. Das ist vielleicht ist das auch ein Merkmal der Menschen, die sich in diesem Publikationsbereich bewegen. Das kommt einem durchaus auch öfter unter, dass es so viele Dinge gibt, die aufeinandertreffen. Vielleicht magst du noch einen kurzen Satz auch dazu sagen, wieso es zur eigenen Publikation kam. Also was hat dich bewegt, quasi das eigene Ding zu gründen?
Die Geschichte davon hängt mit German Architects zusammen. Als wir uns frisch gegründet haben, haben wir für German Architects gearbeitet und irgendwann haben sich die Ansichten darüber, wie man publizieren sollte oder was den einen und was den anderen wichtig ist, nicht mehr ganz gedeckt. Und wir haben uns getrennt und haben gedacht, wir wollen einfach direkt unser eigenes Magazin weitermachen, haben das erst mit einer Zeit lang überbrückt über unsere eigene Webseite, dass wir dort regelmäßig Beiträge publiziert haben und das dann eben in dieses Magazin überführt. Ich glaube, viel mehr, als dass es eine intrinsische Motivation ist, kann man dazu nicht sagen, weil es ist sicher nicht gemacht, damit wir groß Kohle verdienen. Das hattest du angesprochen, dass das noch das Thema sein wird. Und es ist aber eine wunderbare Art, sich permanent Dingen zu widmen, sich ihnen zu stellen, sich ihnen anders zu stellen, als wenn man nur so darüber nachdenkt oder abends bei einem Bier darüber redet, und an den Themen dran zu bleiben. Und ja, es ist einfach sozusagen aus eine intrinsische Motivation, das zu tun. Auch vielleicht, weil wir ein bisschen vermessen vielleicht, aber so ein bisschen das Gefühl haben, wir füllen auch eine Lücke, die es gibt.
Ja, auf die Lücken, da kommen wir sicher auch gleich noch zu sprechen. Aber jetzt machen wir erst noch unseren dritten Gast und deine Vorstellung, Axel. Axel, wo bist du gerade und wie geht's dir?
Mir geht's gut. Hier ist ein bisschen warm, weil ich das Fenster schließen musste, damit es nicht so laut ist. In Zürich. Ich bin im Hochparterre. Du kennst den Raum, Angelika. Vielen Dank für die Einladung übrigens, Katharina. Ja, ich bin vor 24 Jahren nach Zürich gekommen. Ich habe vorher Architektur studiert an der Fachhochschule Düsseldorf und an der HDK Berlin. Kurzen Abstecher gemacht. Die heißen mittlerweile, beide Schulen heißen mittlerweile anders. Das zeigt, dass das schon eine Weile her ist. Und bin dann um die Jahrtausendwende nach Zürich und habe dort am GTA, also am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur der ETH, ein Nachdiplomstudium gemacht und bin so ans Schreiben gekommen. Nicht weniger über das Studium als über meine Neugierde oder endlich in der Schweiz zu sein, in diesem gelobten Land der Architektur, wo ich dann plötzlich, ich habe dann gemerkt, wenn ich über was schreibe, dann kann ich mir das anschauen und dann kommt sogar der Architekt und erzählt mir was dazu und ich kann dann sogar noch meine Meinung darüber schreiben, und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann dabei geblieben bin und das jetzt fast ein Vierteljahrhundert mache. Und beim Hochparterre bin ich, Hochparterre sprecht ihr übrigens perfekt aus, das ist ganz gut. Wir streiten uns immer darüber, ob man das Hochparterre sagt oder einfach nur Hochparterre ohne Artikel. Aber das ist je nach Gusto, kann man das machen, wie man will. Ich bin seit 2010 hier, also seit 14 Jahren. Und wir sind so ein bisschen so ein kleines Medienimperium in Sachen gestalteter Umwelt. Wir sind 24 Leute. Gibt uns seit 35 Jahren oder 36 Jahren jetzt. Und wir machen sehr viel. Wir machen ein monatliches Heft. Wir machen eine gut besuchte Website, eine aktuelle. Wir machen auch einen Podcast auf dieser Website und Filme. Und wir machen sogenannte Themenhefte. Also das ist Paid Content. Wir werden darüber nachher noch reden. Wir machen Bücher, wir machen Buchreihen. Wir haben auch einen eigenen Buchladen. Wir machen bei Preisen mit oder machen auch einen selber, machen Veranstaltungen. Also wir machen sehr viel. Und machen das immer mit dem Ziel, die gestaltete Umwelt besser zu machen. Also vor allen Dingen die gestaltete Schweiz besser zu machen, weil unser Fokus relativ stark auf Schweiz, ein Schweizer Fokus ist. Und wir machen das, wir verstehen uns als Journalisten, also wir haben einen dezidiert kritischen Zugang zu den Dingen. So, das ist, glaube ich, noch wichtig. Es ist kein akademischer Zugang, ist auch kein so wie transportierender Zugang im Sinne von wir publizieren das für die Architekturwelt, sondern wir haben einen journalistischen, kritischen Zugang.
Vielen Dank für eure Vorstellung. Ich finde es ganz toll, dass schon sehr viele Themen angeklungen sind. Vielleicht können wir ja auch noch mal sagen, warum wir uns eigentlich ja permanent, auch zu zweit, tauschen wir uns ja ständig aus über die Dynamiken, die wir so sehen und wahrnehmen. Und es ist ja, ihr habt jetzt eigentlich ja alle so von einem Blickwinkel von so 25 Jahren auch teilweise gesprochen. Und ich meine, in diesen 25 Jahren stecken wir ja alle in der digitalen Transformation. Und seitdem passiert ja gefühlt alle 5 Jahre was Neues, ne? Ganz lange hatten wir einfach die Hefte und Veranstaltungen, unsere Fachmedien. Und wir merken ja, dass das unter Druck gerät, dass die ganzen Fachmedien, vor allem auch in Deutschland, die sind ungefähr bei Zehntausender Auflage, auch im Designbereich sind in den letzten Jahren so die wichtigsten alten Vertreter verschwunden, die Novum und die Form. Und dass wir jetzt alle immer mehr mit diesen Online-Plattformen operieren, weil wir müssen, weil es nicht anders geht, dass wir aber auch alle ein Verlustgefühl vielleicht haben, manche von uns. Und wir merken, es geht immer schneller, das Rad dreht sich immer schneller, man muss immer schneller laufen, immer kürzer werden, immer knapper, immer pointierter. Und in letzter Zeit nehmen wir immer mehr wahr, dass diese Owned-Media-Formate auch immer stärker ihren Griff um alles schließen. Genau, das ist so den Blick und das Gefühl, den wir oft haben, der natürlich für viele gar nicht relevant ist, aber wir freuen uns, dass wir uns heute mit euch austauschen können. Ja.
Ja, von mir auch nochmal dazu ein Danke und vielleicht auch noch eine Ergänzung zu dem, was Katharina gerade gesagt hat, ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Wir haben heute darüber geredet, ob wir jetzt vielleicht endlich mal eine ordentliche Reel-Strategie entwickeln sollten, weil Video eigentlich das Format ist, auf das alle gerade gehen. Also die Entwicklungen und worüber man nachdenken muss und also all diese unterschiedlichen Threads, die man so in den Händen hält, ne? Also auf der einen Seite, wie finanziert man die Arbeit, auf der anderen Seite, was sind die Themen, also tatsächlich die Inhalte, die man behandeln muss, und was sind aber auch die Formate, damit man überhaupt die Leute erreichen kann, die man erreichen will, sind so ein, ja, tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Feld, das mich schon auch, das mich auf der einen Seite manchmal frustriert, auf der anderen Seite aber irgendwie auch wahnsinnigen Spaß ausmacht, bei dem neue Formate entwickeln oder sich überlegen, wie kann man denn heute zeitgemäß kommunizieren. Und ich glaube, deswegen gab es eben diesen Wunsch auch nochmal ganz explizit von unserer Seite, mit Menschen darüber zu sprechen, die vielleicht eben die gleichen Probleme in Anführungszeichen oder auch Herausforderungen haben, denen wir uns auch entgegenschauen. Vielleicht noch einen kleinen Disclaimer. Ich kenne natürlich die GAM, weil ich in Graz studiert habe, und auch Petra über diese Verbindung, und hatte das Privileg, vor kurzem auch bei der Hochparterre zu Gast zu sein, im Hochparterre so Gast zu sein, zu einer kleinen Heftkritik, und da sind die Themen natürlich auch schon angeklungen. Und wir haben so ein bisschen überlegt, wie kann man unterschiedliche Medien vielleicht auch einladen oder unterschiedliche Publikationsformate, um vielleicht auch einfach überhaupt mal einen Einblick zu ermöglichen, weil ganz oft das Thema ist, auch bei uns, dass die Leute gar nicht verstehen, was steckt eigentlich für Arbeit hinter dem Publizieren. Ne? Also welche Gedanken fließen in ein Printprodukt, welche Gedanken fließen in all diese Formate, die wir produzieren, und eben auch die Inhalte, um die wir uns kümmern. Also vorher wurde auch schon das Thema genannt, ne? Wir gehen eigentlich in Lücken hinein, weil sonst gibt's niemanden, der darüber redet. Das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Und ich würde eigentlich gern einsteigen mit den Herausforderungen, die ihr im Alltag vielleicht habt. Also vielleicht mögt ihr einen Einblick geben, was der Publikationsalltag für euch heißt und wie ihr herangeht an euer Format und euer Medium.
Ja, also ich kann sehr gern beginnen. Wir sind ja ein Heft, das mit Guest-Editern arbeitet, also GastherausgeberInnen. Das heißt, die Themen stellen jeweils die Guest-Editor, und die kommen ja direkt aus der Fakultät bei uns. Das heißt, wir haben ja viele verschiedene Institute, und jedes Institut kommt mal dran, ein Heft auszurichten. Und da ist es eben so, dass der jeweilige Forschungsschwerpunkt eines Instituts dann eben auch zum Heftthema wird. Zu meiner eigenen Arbeit, es ist tatsächlich also sehr, sehr vielfältig, weil wir ein Peer-Reviewed Magazine sind. Das heißt, diese Qualitätskontrolle ist bei uns ein ganz wichtiger Aspekt. Und bis dann so ein Text dann tatsächlich im Heft erscheint, gibt es wirklich sehr, sehr viele Schritte, die, glaube ich, so die Außenwelt gar nicht so wahrnimmt, dass man zunächst einmal den Call hat, indem man das Thema ausschreibt. Dann kriegen wir ganz viele Abstracts. Und dann gibt es eine erste Redaktionsrunde und dann suchen wir im Redaktionsteam eben die geeignetsten aus. Und die gehen dann nochmal an die Autoren zurück. Dann werden Beiträge ausgearbeitet und dann beginnt eigentlich dieses relativ komplexe Peer-Review-Verfahren. Da gibt es ganz viel so E-Mail-Ping-Pong hin und her. Und dann kann es natürlich sein, dass Texte abgelehnt werden, dass die Texte noch einmal in die Überarbeitung gehen, dann finalisiert werden und dann beginnt auch der langwierige Übersetzungsprozess. Das heißt, wir erscheinen ja einmal jährlich, aber ich glaube, wir brauchen auch die Zeit, um da wirklich einen Qualitätsjournalismus, wissenschaftlichen Qualitätsjournalismus auch zu betreiben. Und das zeichnet uns so ein bisschen aus. Also weil wir eben eigentlich ein Jahrbuch sind und gar nicht so ein Magazin im klassischen Sinn.
Ich glaube, wir sind das komplette Gegenteil davon. Wir erscheinen ja um die 40 Mal im Jahr mit drei Texten sozusagen pro Woche. Und bei uns geht das also auf eine ganz andere Geschwindigkeit. Wir arbeiten sehr viel als Personen, die Ursula Baus und ich und die Claudia Siegele sozusagen dann alleine. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Wir telefonieren miteinander. Wir treffen uns. Wir haben ein Internet-Tool, wo die Themen reingeschrieben werden, wo wir schauen, dass wir sie aufeinander abstimmen, dass sie zueinander passen. Aber wir haben zwischen dem Moment, wo wir den Text kriegen, wenn wir ihn nicht selber schreiben, und dem, wo er veröffentlicht wird, in der Regel so um eine Woche. Und das ist natürlich ein ganz anderes Tempo. Wir versuchen sehr sorgfältig zu redigieren, auch das nochmal dem Autor oder der Autorin zum Gegenchecken vorzulegen, auch in der Form, in der es dann nachher sich den Lesenden zeigt. Aber es geht in der Regel relativ schnell. Was sich allerdings gezeigt hat, dass wir mit Marlowe tatsächlich etwas aufgebaut haben, wo Menschen inzwischen sehr gerne bereit sind, dafür zu schreiben. Und das bestätigt uns auch ein bisschen, weil am Anfang mussten wir natürlich viel erklären und viel rechtfertigen, auch was sozusagen eine bescheidene Bezahlung angeht. Das ist inzwischen sehr, sehr viel weniger. Wir bekommen auch Vorschläge von Leuten, die gerne was für uns schreiben würden und können da auf eine andere Weise agieren, haben natürlich dadurch auch eine andere Verantwortung, aber es geht sehr viel schneller und ist dadurch natürlich auch sehr viel direkter auf aktuelle politische Themen bezogen, was für uns dann auch nochmal so ein Punkt ist, wo wir sagen, da passiert gerade etwas, da muss man direkt dazu etwas schreiben. Ein Beispiel war jetzt dieser Entwurf für den Paragraph 246e des Baugesetzbuches, also dieser sogenannte Bauturbo, der ziemlich katastrophal eigentlich wäre, wenn er so umgesetzt würde, der die Regelung für Flüchtlingsunterkünfte quasi auf den regulären Wohnungsbau übertragen will und eigentlich Ausdruck einer großen Hilflosigkeit ist. Und da kann man natürlich nicht ein Jahr warten, bis man dazu einen Beitrag veröffentlicht. Das muss dann schnell gehen. Da führt man möglicherweise auch noch zwei, drei Interviews. Also in dem Fall habe ich diesen Text geschrieben. Ich habe allerdings mit mehreren Personen mich abgestimmt, sie befragt und ihnen den Text auch nochmal gegeben, um auch zu sagen, ihr seid ExpertInnen, guckt mal drauf, ob das auch in dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, journalistischen Form auch so stimmt, weil man dann schon auch trotz aller Sorgfalt, die da reinsteckt, auch ein bisschen versucht, das zu gut zu würzen und gut lesbar zu machen. Was wir dann allerdings feststellen, ist, dass die Texte nicht so kurz sein müssen. Also das ist so etwas, was ich tröstlich finde in der bisherigen Erfahrung bei all dem Umbruch, dass diese Behauptung, es muss immer kürzer sein, aus unserer Erfahrung nicht stimmt. so dass auch die Texte, die lang sind, gelesen werden. Es kommt viel mehr auf das Thema und auf die Brisanz und auf die Art der Argumentation an, als auf die Länge. Natürlich profitieren wir davon, dass es so etwas wie das Baunetz gibt, das sozusagen so eine Grundversorgung an Meldungen auch leistet und wir das nicht tun müssen und das deswegen auch nicht machen. Aber es zeigt sich ja auch in anderen Formaten, wie bei Jung und Naiv ist es, glaube ich, oder so, wo auch mal Gespräche wirklich ausführlich und sehr lang geführt werden. Und das sind nicht die alten Menschen, die das machen, sondern das sind junge Leute. Und da gibt es auch einen Bedarf danach. Und möglicherweise ist das auch etwas, was in diesem Zusammenhang wichtig ist, dass wir sozusagen in diesem Thema mitschwimmen, aber sozusagen dadurch, dass wir Teil davon sind, auch das Tempo ein bisschen rausnehmen können.
Ich würde das ähnlich wahrnehmen wie du. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch mit Leuten, die so meine Contents teilweise lesen, auf meinem jetzt eigenen Account, dass es tatsächlich auch so einen Wunsch gibt, gewisse Themen mit einer echten Tiefe zu durchdringen. Was würdest du sagen, oder wie kann man eure Texte einordnen? Weil ihr habt ja schon auch essayistische Texte teilweise mit richtig vielen Quellenangaben und richtig, also einfach auch sehr, sehr tief inhaltlich ausgearbeitet und dann gleichzeitig aber auch solche Formate, wie du beschreibst, die man dann vielleicht eher journalistisch einordnen kann. Würdest du sagen, es gibt eine Art von Text oder ist es so eine Art Chimäre, je nachdem, was es braucht?
Ich würde das tatsächlich diese Chimäre sagen, dass wir in der Regel schon so Mischformen haben, die gut belegen. Also das sehen wir einfach als eine Sorgfaltspflicht an. Und ich glaube auch, es ist auch eine Art, um Vertrauen zu schaffen, was ja in unserem Bereich eine total wichtige Währung ist, um auch möglicherweise auch bestimmte Sachen auch nicht selber schreiben zu müssen, weil man, das ist ja das Praktische daran, dass man auf Sachen verweisen kann, die, wenn sie online sind, auch direkt zugänglich sind, sodass man Sachen auch abkürzen kann und die Argumentation auf eine andere Weise führen kann, sodass es schon eine Mischung aus essayistischer Herangehens- oder feuilletonistischer Herangehensweise und so einem journalistischen Kommentieren ist. Was bei uns schon immer im Vordergrund steht, ist, dass es nicht darauf verzichtet wird, eine Meinung zu haben. Also das ist, glaube ich, etwas, was uns auszeichnet und was vielleicht auch sozusagen die Lücke ist. Wir machen nicht eine Trennung zwischen objektiver Berichterstattung und der Kommentarspalte oder der Seite 3 und der Seite 4 der Tageszeitung und gehen da eigentlich direkt auch mit einer subjektiven Befasstheit rein. Und das macht das, glaube ich, auch aus, was wir leisten und was eben dann eben aber auch nur ein Teil der Landschaft ist. Das ist eben diese Lücke, von der du sprichst. Die Lücke kann man ja nur füllen, wenn es rechts und links was anderes gibt.
Ja, tatsächlich lese ich ja auch sehr viel bei euch. Ich mag ja Texte. Man merkt ja auch so den unterschiedlichen Ansatz so von euch drei Gründerinnen. Ich finde es vor allem mal gut, wenn gerade du so einen schnellen Kommentar verfasst, weil man merkt halt, dass du sehr tief in unserer Branche einfach verortet bist. Und wenn ich das dann vergleiche mit einfach Kommentaren, die in der Tagespresse zum Beispiel jetzt zum Dammpreis oder so erscheinen, dann merkt man einfach immer, dass es da oft eine doch dann größere Oberflächlichkeit gibt. Und dann freue ich mich immer, dass ich dann schnell bei euch gucken kann und dass dann meistens auch schon was da ist. Es gibt aber ja auch viele Texte, also jetzt gerade von der Ursula Baus, die extrem die aktuelle architektonische Medienlandschaft kritisieren. Ne? Also ihr hattet jetzt Hör mir zu und schau mich an. Genau, zum einmal Hör mir zu, da geht es um diese Podcasts, die Laberformate und Schau mich an, da geht es halt ja stark auch um Social Media. Siehst du das auch so kritisch, die aktuelle Medienlandschaft, auch dieses Text provided by the architect, was ja sozusagen durch diese Plattformen, die 2005, 2006 so aufgekommen sind, die Zine, Archdaily und so, wo es immer mehr einfach mit Inhalten gearbeitet wurde, statt Inhalte zu selbst zu schreiben. Vielleicht kannst du da noch zwei Sätze zu sagen und dann gehen wir zu Axel über?
Ja, danke für die Frage. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass wir auch für Pluralität stehen und in bestimmten Sachen auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Ich will überhaupt nicht sagen, dass ich nicht der Meinung bin dessen, was Ursula da beschreibt in den Artikeln, die du nennst. Ich sehe aber auch positive Dinge. Und zwar gibt es sehr viele junge Menschen aus dem Bereich Architektur, die Publikation als Teil ihrer Arbeit begreifen und zwar nicht als eine, womit sie in dem Sinne Geld verdienen. Die Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt. Es gibt diese Gruppe Adapter hier in Stuttgart, die sich um die Aneignung von Leerraum, Leerstand bemühen und sich dafür einsetzen, die das mit einer Publikation begleitet haben. Es gibt ein junges Magazin in Belgien, die Architektinnen aufgefordert haben, Briefe an junge Architektinnen zu schreiben und das dann veröffentlicht haben. Und wo es nicht darum geht, das in irgendeiner Form zu kommerzialisieren, sondern das als ein Element in einer ganz vielfältigen Art von einer Auseinandersetzung mit der Realität zu begreifen. Und das sehe ich als eine Qualität, die auch durch neue Medien und vielleicht auch das schnellere, einfachere Drucken gegeben sind und die vielleicht Publikationen sind, die irgendwann erscheinen und dann auch nach ein paar Jahren oder wieder verschwinden oder vielleicht auch nur ein- oder zweimal erscheinen. Aber sie wecken dann doch eine Art der Auseinandersetzung, der Reflexion und der Sensibilität für das Geschriebene, die, glaube ich, wichtig ist und die man auch nicht übersehen soll. Und ich sehe euch natürlich auch in diesem Feld. Und das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem sich die Publikation bewegt, in diesen ganzen Plattformen, CI-Magazinen, die stark an Produkten, Firmen, Unternehmen angebundenen Formate und dem, was, und ich sehe das tatsächlich, dass das junge Menschen oft machen, dass sie selber das Bedürfnis haben, etwas Eigenes zu machen und das wenigstens mal ausprobiert zu haben. Und das ist etwas, was mir Mut macht. Ich habe immer so das Gefühl, so ein bisschen ist es wie mit dem Echo in dem Wald. Also wie man reinruft, so kommt's raus. Und wenn man was Gutes sehen will, dann sieht man die auch. Und das sind ja auch die wir erreichen wollen und denen wir vielleicht auch, das ist dann nochmal ein anderes Thema, auf das wir später vielleicht nochmal kommen können, denen wir irgendwann auch auf Malus oder mit Malus auch eine Chance geben, vielleicht sich auch mal zu präsentieren, junge ForscherInnen, die ihre Dissertation vorstellen, wie die Katharina Neubauer mit den Datenspeichergebäuden oder also auf diese Weise auch sozusagen ein Angebot machen, wo wir so eine Schnittstelle bilden, um vielleicht auch wieder hier das Thema eine Lücke zu füllen, die aufgrund dieser stark kommerzialisierten Formate vielleicht auch da gesucht wird.
Hey, kurze Pause zur Erinnerung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu Axel. Wie ist eure Realität?
Ja, die ist vollgepackt. Also wir arbeiten auf sehr unterschiedlichen Zeitschienen. Ihr habt ja die Spanne gerade aufgemacht, Petra und Christian. Wir arbeiten eben nicht akademisch, aber wir arbeiten also wir haben beim Heft haben wir einen Vorlauf von einem Monat zwischen Druck und Erscheinen und arbeiten dann natürlich auch sicher noch mal einen Monat vorher dran. Aber wir arbeiten eben auch tagesaktuell. Also wir haben jeder von uns in der Redaktion. Also ich habe eben gesagt, wir sind 24 Leute. Die Hälfte davon ist in der Redaktion und jeder von uns hat ein, zweimal im Monat CVD, also Chefin vom Dienst, Online-Dienst und betreut die Webseite einen Tag lang. Ich habe das heute übrigens. Und macht morgens eine Presseschau. Das ist sowieso eine Dienstleistung, die wir jeden Tag machen, wo wir die wichtigen Zeitungen durchgucken nach relevanten Artikeln und fassen die kurz zusammen und das geht dann online. Und dann ist, denke ich, noch wichtig zu sagen, dass wir, ich habe eben von gestalteter Umwelt gesprochen, also wir decken ein sehr breites Themenspektrum ab. Wir sind nicht eine reine Architekturzeitschrift, sondern wir machen eigentlich von Raumplanung bis zum Design alles. Wir haben von jedem Bereich haben wir jemanden in der Redaktion sitzen, Landschaftsarchitektur, Architektur, Design, Raumplanung. Und wir haben auch sonst eine sehr diverse Besetzung, also sowohl vom Alter 30 bis 60, als auch von den Mentalitäten her. Wir haben jemanden, der sich eher so als Chronist versteht, würde ich sagen, und wir haben einen jungen Aktivisten, der tatsächlich mit der ZAS noch nebenher so unterwegs ist, und wir haben eine Tradition in der Redaktion, dass wir sehr autonom eigentlich funktionieren, dass jeder von uns seinen Interessen nachgehen kann und auch verschiedene Themen dann sich auf verschiedene Themen vielleicht spezialisiert, die ihn interessieren. Und es gibt vielleicht so eine grobe Linie, also die ich jetzt vielleicht unter so gesellschaftliche Relevanz zusammenfassen würde, eben nicht der reine Fachdiskurs. Und bezogen auch auf die Zielgruppe, das hat auch mit unserer Herkunft zu tun. Als Hochparterre vor 36 Jahren gegründet wurde, hieß es, glaube ich, Illustrierte für Gestaltung und Architektur oder so, und war so gedacht von Benedikt Loderer und Köbi Gantenbein gedacht als Alternative zu den damals schon relativ großen Architektur publizistischen Landschaft der Schweiz, und sie wollten breiter und kritischer sein als die anderen, und wir haben anders als die liebe Konkurrenz haben wir auch keinen Verband im Rücken, der uns stärkt, wenn wir mal finanziell so ein bisschen hinken. Wir haben aber auch keinen Verband im Nacken, also wir haben auch niemanden, der uns sagt, was wir zu schreiben haben oder eben nicht schreiben dürfen. Das ist, denke ich, noch wichtig. Und ja, vielleicht so als Einblick in den Alltag, dass eben, wenn man zu 12 ist und sich dann irgendwie einigen soll, was kommt ins Heft, was schreiben wir, gibt es natürlich einen relativ eingespielten Ablauf, den wir aber gerade dabei sind, wie so vieles andere, ziemlich zu transformieren. Also wir haben die üblichen Gefäße, Redaktionssitzungen, Stehung, nennen wir das andere Format, das so ein bisschen häufiger passiert, wo jeder seine Ideen auf den Tisch schmeißt und dann diskutieren wir das. Und im Prinzip passiert es selten, dass dann eine Idee quasi nicht realisiert werden kann. Und dann gibt es so ein System von Göttis, nennen wir das, also Paten, dass jemand in der Redaktion jemand anderen begleitet bei einem Beitrag, und dass wir immer versuchen, eben die verschiedenen, das crossmediale Spektrum, was wir haben, auch zu nutzen. Dass wir versuchen, das, was wir im Heft bringen, das kommt jetzt in der Regel, dann wenn das Heft erschienen ist, kommt das online, aber dass wir es auch versuchen, dann mit weiteren Beiträgen zu begleiten. Also zum Beispiel eine Podcast-Folge zu machen zum Thema, eine Veranstaltung machen zum Beispiel zum Thema, dass wir auch immer häufiger zusammenarbeiten, also zu zweit Beiträge schreiben, manchmal auch pro und contra, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind zu einem Thema. Das versuchen wir natürlich, in der Schweiz wird fleißig abgestimmt, auch zu baulichen Fragen oder Gesetzesfragen, Planungsfragen. Da haben wir natürlich einen Auftrag, da müssen wir, oder finden wir, müssen wir informieren und sensibilisieren und melden uns dann auch in der Regel selber mit einer Meinung oder mit mehreren Meinungen dann zu Wort. So sieht unser Alltag aus.
Da würde ich auch nochmal direkt nachfragen. Auch in der Schweiz haben wir ja mit Sabine von Fischer jemand, der stark kritisch in den letzten Monaten, Jahren nochmal verbalisiert hat, dass sie das nicht gutiert, wie sich sozusagen die Architekturpublizistik, Architekturjournalismus verändert, wie sich auch die Tageszeitung, zum Beispiel ihr früherer Arbeitgeber, die NZZ, verhält, dass die Architekturspalten sozusagen zusammengekürzt werden, gleichzeitig aber Plattformen akquiriert wurden, ArchDaily und Designboom. Wir hatten auch selber auf Kontextur ja ein Interview mit Susanna Köberle, auch, die auch gesagt hat, sie sieht keinen Raum mehr für unabhängigen Journalismus oder sehr wenig, sehr schwierig. Wie nimmst du das aktuell so wahr? Also würdest du dem zustimmen oder auch nicht?
Ich gehöre nicht zu denen, die jammern. Ich finde, es ist natürlich so, es ist eine Tatsache, dass jetzt auch die NZZ als letzte Zeitung mit einer Architekturredakteurin, die gibt es nicht mehr. Also da schauen wir natürlich neidisch zu einem Niklas Mark oder zu einer, wie heißt sie, die Laura Weißmüller von der SZ. Und das gibt es jetzt tatsächlich hier nicht mehr. Andererseits finde ich, passiert noch relativ viel, eben gerade wenn es um diese konkreten Themen geht. Also jetzt wird das Energiegesetz Land auf Land ab diskutiert. In welcher Qualität ist, da kann man auch geteilter Meinung sein, aber werden diese Themen von der Abstimmung zum Beispiel, werden diskutiert. Und ich, klar, eben, ich habe vor 15 Jahren habe ich noch als Freier gearbeitet, das kann man heute nicht mehr so einfach, sich sein Leben finanzieren, ohne eine Festanstellung. Aber ich glaube, also wir versuchen das zu leben. Wir nehmen uns das raus, diese Kritik. Wir sind keine Tageszeitung, aber wir haben eine breite Leserschaft und wir können kritisch berichten und machen das auch. Und natürlich müssen wir Wege finden, das zu finanzieren. Das machen wir eben auch mit bezahlten Inhalten. Aber ich finde, wir haben da eine relativ einen guten Weg gefunden, über Jahre entwickelt, also sicher über 20 Jahre haben wir jetzt dieses Format Themenhefte. Das sind eben diese Hefte, in der Regel zwei im Monat zu dem monatlichen Heft, die werden beigelegt, die gehen also an eine große Leserschaft über die Abonnements und die werden bezahlt von dem Partner und diese Partner, mit dem Partner zusammen erarbeiten wir diese Hefte. Und das bedingt, dass wir diese Partner sehr gut auswählen und dass wir von vornherein mit denen abmachen, über was wir schreiben wollen. Und wenn es sich um kritisches Thema handelt, dann überlegen wir uns das dreimal, ob wir so ein Heft machen oder nicht. Und wenn wir es machen wollen, dann diskutieren wir mit diesem Partner, der das Geld gibt, dass wir das auch, diese Kritik, die da drin steckt, oder diese kritischen Punkte, die da drin stecken, dass wir das auch ins Heft bringen können. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Das ist das unser dickstes Standbein im Moment. Also seit die Abos runtergehen, seit die Inserate eingebrochen sind, wie überall. Die zwei traditionellen Standbeine, die sind mittlerweile ziemlich mickrig. Aber dieses dritte Standbein, das ist ziemlich dick. Und das ist aber ein Standbein, was wir nicht zähneknirschend in Kauf nehmen, so um zu existieren, um die Kritik im monatlichen Heft quer zu subventionieren quasi auch. Aber wir nutzen, glaube ich, dieses dritte Standbein, diese Themenhefte und Themenwebseiten, das gibt es dann auch als digitales Format, mittlerweile relativ gut, um auch Themen zu lancieren, die uns interessieren und die relevant sind. Und dann mit Partnern, zum Beispiel Behörden, Bundesämtern, Stiftungen zusammen so Hefte zu entwickeln. Eigentlich das, was die Eichplus auch macht, oder? Das heißt, es sind manchmal Firmen, die dann so ein Heft bezahlen, wo es dann natürlich manchmal wirklich eine Gratwanderung ist in, journalistisch, aber es ist relativ häufig sind es wirklich gute Publikationen, die uns dann auch noch unser täglich Brot bescheren. Und das ist wirklich so, wir sind 24 Leute, die von dem Job hier leben, die in der Regel auch 80% angestellt sind, die noch Sachen nebenher machen, aber nicht um genug Geld zu haben, sondern hier verdient man eigentlich genug. Das ist das Ziel.
Darf ich die Frage, ich würde die Frage tatsächlich auch gerne an Christian und Petra nochmal spielen. Auf der einen Seite, weil wir haben ja heute heimlicherweise natürlich auch wieder ein Deutschland-Österreich-Schweiz-Match hier veranstaltet. Auf der einen Seite, was heißt kritischer Journalismus? Wie ist gerade die Lage in euren Ländern? Und auf der anderen Seite, was heißt diese Frage auch, wenn ihr quasi reflektiert, in welchem Kontext, in welchem ökonomischen Kontext arbeitet ihr auch?
Also wenn ich da gleich anschließen darf, wir sind ja durch die TU Graz finanziert. Das ist natürlich super, aber nur so wird es auch möglich, dass wir auf einem sehr hohen Standard, jetzt nicht nur gestalterisch, sondern eben auch inhaltlich, da arbeiten können. Und was uns diese Finanzierung erlaubt, ist, dass wir mit ganz vielen unterschiedlichen neuen Genres experimentieren können. Und zwar sind es dann meistens Genres, die auch neue Ebenen der Vermittlung generieren. Also konkret bedeutet das, dass wir uns dann erlauben können, wirklich auch Texte mit kritischem Zugang und vor allem mit einem analytischen Zugang zu veröffentlichen. Ja, und ich nehme das ganz ähnlich wahr wie ihr, dass es in letzter Zeit bei diesen neuen digitalen Formaten eigentlich nur um sensationelle oder vorwiegend um sensationelles Bildmaterial geht. Das heißt, was wir sehen, ist eigentlich eine rein beschreibende Berichterstattung, sehr, sehr oft. Und das Analytische kommt mir da ein bisschen zu kurz. Und da finde ich, soll eben der Architekturjournalismus ansetzen. Und ich glaube, Axel und Christian, ihr macht das ja genau in diese richtige Richtung, eben kritisch zu sein. Und dass man das eben mit den Publikationen einfach fördern muss. Ja, also diesen analytischen Zugang wirklich sicherzustellen und eben nicht nur beschreibende Investorenpolitik mit schönen Bildern zu veröffentlichen.
Wie ist deine Wahrnehmung dazu grundsätzlich in Österreich?
In Österreich sind es eigentlich die Tageszeitungen, also die jetzt ich konsumiere, die schon kritisch Architekturjournalismus zum Teil betreiben. Aber also wir bei GAM arbeiten ja eigentlich in einem viel globaleren Kontext. Ja, deswegen kann ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen, weil wir uns die internationale Situation anschauen und uns ist es auch wichtig, also nicht nur lokale Stimmen zu bringen, sondern auch internationale Stimmen zu bringen, auch eben sehr diverse Stimmen zu bringen, auch historische Fundstücke da reinzumischen in unser Themenheft. Wir haben zum Beispiel im aktuellen Heft einen Text von Denise Scott Brown, Learning from Pop, abdrucken können, der eigentlich ein aktuelles Thema, das auch in Österreich relevant ist, nämlich so den soziologischen Zugang zu einer Alltagsarchitektur zu finden, stellen wir dann eben Texte, die eigentlich schon sehr alt sind, aber trotzdem noch sehr relevant sind, direkt neben lokale Geschichten oder Beiträge, die vielleicht auch lokale Politik betreffen.
Christian, wie ist die Einschätzung zu Deutschland?
Auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass es schon diese Tendenz gibt, dass über Visualisierung, über tolle Fotos sozusagen eine Oberflächlichkeit von der Berichterstattung oder einer Darstellung von Architektur und dass die eine große Rolle spielt. Ich glaube aber, wir haben schon noch die Flaggschiffe der Kritik wie ArchPlus. Auch die Bauwelt möchte ich in dem Zusammenhang wirklich erwähnen als eine, die wirklich das über die Jahre geschafft hat, auch wenn sie irgendwann ihren wöchentlichen Rhythmus nicht mehr aufrechterhalten konnte, da eine kritische Position und auch eine wichtige Rolle spielt. Baumeister, DB, DWZ sind so auch nochmal so ein Stock von von Angeboten, die in diesem Bereich mitspielen, obwohl es ihnen offensichtlich auch, und das sieht man ja auch, immer schwerer fällt. Aber was ganz wichtig ist, finde ich, dass es ein Teil dessen, was wir sozusagen als auch eine gesellschaftspolitische, kritische Sicht sehen, dass wir die auch in anderen Medien wahrnehmen, die genau auf einer Ebene sind, die aus einer unabhängigen Ecke kommen. Das ist korrektiv, die Themen wie Bodenpolitik aufgreifen. Wir haben große Reportagen auch über die Wohnungsbaupolitik. Was hat die Abschaffung der Gemeinnützigkeit bewirkt? Wie hat sich dieser Markt eigentlich entwickelt zu dem, was er heute ist? Also da gibt es, glaube ich, eine ganz große Spannbreite, wo auch viele Sachen, die wirklich kritisch sind, auch inzwischen zugänglich sind und auch hervorragend aufgearbeitet werden. Zum Teil machen das auch inzwischen die Medien, der Tagesspiegel, die Stuttgarter Zeitung hat eine wunderbare Serie über die Abrissstadt Stuttgart gemacht, die von einer jungen Redakteurin betreut worden ist, die mit Fotostrecken und Interviews auch gearbeitet hat. Also da sehe ich schon auch, dass es immer diese Gegenpole gibt, die das Korrektiv herstellen zu dem, was diese Oberflächlichkeit vielleicht auch an Verdruss erzeugt. Ich möchte aber noch vielleicht noch was anderes dazu ergänzen, weil es vielleicht auch so ein bisschen auch unsere Art ist, damit umzugehen, dass es vielleicht auch eine Tendenz gibt. Und deswegen glaube ich, habe ich diesen Hinweis vorhin von den jungen Menschen gebracht, die das als Teil ihrer Arbeit verstehen, dass es so eine Art des Verknüpfens von Aktivismus, von Bündnissen, von journalistischer Arbeit gibt, die, glaube ich, auch neu ist und oder die in den letzten Jahren gewachsen ist und wir das eben auch produzieren. Ich kann das ganz konkret bei uns zum Beispiel an dem Thema Bodenpolitik machen, was ja ein ganz wichtiges gesellschaftliches Thema ist, das ganz wesentlich auf die Architekturproduktion einwirkt. Und das können wir nicht allein über Malus spielen. Ich habe dann mit dem Stefan Rettig, der Sabina Tastel, zusammengearbeitet, über deren Initiative eine Ausstellung zu machen, die inzwischen seit 4 Jahren tourt, wo wir die Ehre hatten, die Texte auch bearbeiten, redigieren zu können, dass sie wirklich so eine gute Lesbarkeit bekommen. Wir haben mitgearbeitet in dem Bündnis Bodenwende, wo es ein ganz breites Bündnis von NABU, BDA, Akademie für Städtebau und Landesplanung, Naturschutzbund und anderen gab. Was nochmal einfach eine andere Ebene ist, aktiv sein zu können, das, glaube ich, in diesem alten Bild, das ich ja auch noch erlebt habe, ne, als festangestellter Redakteur, der nur eine Zeitschrift macht, zu machen, sozusagen nicht vorgekommen ist und dass das aber auch eine Chance ist, auf eine Weise Journalismus, Aktivismus und gesellschaftspolitisches Engagement miteinander zu verbinden. Und ich glaube, dass das schon nochmal etwas ist, was neu ist oder was nicht so stark gewesen ist vor 10, 20 Jahren und dass das auch eine Chance ist der kritischen Auseinandersetzung, die durch diese Wandlung der Medien und der Art, sie zu spielen, auch verbunden ist.
Ich glaube, da steckt auch ganz viel Potenzial drin. Ne? Auf der einen Seite dieses Aktivsein und als Journalistin oder Medienproduzierende, wie auch immer man es dann bezeichnet, aktiver sich diese Themen zu greifen und damit umzugehen, finde ich einen total guten Hinweis auch für oder an alle, die uns zuhören, weil einfach schon auch sehr viel schwellenloser geht und parallel dieses Thema, ne, Allianzen auch überhaupt zu identifizieren. Also ich fand den Hinweis gerade ganz gut, dass es halt, ne, so wem gehört die Stadt, dass der Tagesspiegel so riesig gebracht hat oder all diese anderen Themen oder auch wie die Stuttgarter Zeitung, die du erwähnt hast, vielleicht auch selbst mal zu schauen, wer publiziert denn diese Themen, weil die großen Medienhäuser, na, auf die kann man ja theoretisch auch zugehen mit Inhalten oder sagen, aus einer Fachperspektive, wir nehmen wahr, es ist ein wichtiges Thema, könnten wir vielleicht gemeinsam da drauf mal schauen, weil diese Medien natürlich, also auf der einen Seite natürlich die gleichen Diskussionen haben wie stellt man gut dar, wo geht man rein, was sind die Themen, und gleichzeitig aber oft schon auch andere Mittel haben, um Dinge darzustellen, ne? Wie die Zeit und der Datenjournalismus bei der Zeit, ist was, was ich mir immer wieder anschaue, weil das oft Formate sind, die sind extrem gut aufbereitet. Das kann man aber natürlich nur abbilden, wenn man entsprechendes Backing hat, ne? Also so da auch drüber nachzudenken, aktiver, mit wem kann man zusammenarbeiten, finde ich eine sehr spannende Fragestellung auch für Architekturmedien.
Aber man muss auch auf jeden Fall die Berichterstattung der Tagespresse sehr kritisch gegenlesen, weil man sieht immer wieder, dass gerade auch zu diesen regulatorischen Fragen, wenn dann Kommentare, also schnelle Kommentare kommen, dass die teilweise nicht sehr dezidiert sind oder nicht sehr präzise. Und das ist fast auch immer sehr interessant, was dann in den Kommentaren passiert, wo dann tatsächlich dann Gegenrede aus einem Leuten, die beruflich damit zu tun haben. Also gerade auch die Zeit, würde ich sagen, da würde ich mir wirklich wünschen, dass die mal ein bisschen nachziehen mit raumpolitischen Betrachtungen. Wir haben ja auch schon oft darüber geredet, das ist ja so eine Teilung zwischen, es gibt Architektur im Feuilleton, dann gibt es Immobilien eher Richtung Finanzen, dass man eigentlich so eine Art Ressortraum bräuchte, ne? Wo das mehr zusammengelesen ist. Es ist ja auch vor kurzem bei, was war es, Parkbooks, eine Streitschrift von Stefan Kurat erschienen, jetzt die Architektur, wo er ja sozusagen glühend dafür wirbt, dass man die Verbindung zur Welt wiederherstellt, als Architekturprofession, dass man sich wirklich in diese Abhängigkeiten und diesem Außerarchitektonischen stark widmet. Und das würde ich mir schon auch für die Tagespresse mehr wünschen, dass das stärker und auch besser personaltechnisch flankiert bearbeitet wird. Weil das merkt man halt tatsächlich, dass sie dann doch oft auch nicht absolute Expertenwissen dazu aufbauen können, ja, oder auffahren können.
Aber ich glaube, gerade das, was du sagst jetzt, Katharina, ist ja eigentlich auch ein Aufruf dazu, oder auch die Argumentation von Stefan Kurat ist schon auch ein Aufruf dazu, an junge Akteure oder an alle Akteurinnen, hat mit dem Alter nichts zu tun, aktiver auch in diese Kommunikationsposition zu gehen, ne? Und dann muss man wiederum sagen, oder zumindest so nehme ich es wahr, da wäre ich auch gespannt, wie ihr das wahrnehmt, dass ja eigentlich dieser Beruf in Anführungszeichen oft so ein Nebenprodukt ist. Also gerade für Architektinnen, die klassisch ausgebildet werden im Berufsbild, ist es oft so, dass man eher da reinstolpert oder ein eigenes Interesse hat und das dann halt irgendwie so nebenbei für sich entwickelt. Also ihr habt ja auch Architektur studiert. Aber es ist jetzt nicht so, wo man, oder ja, das ist jetzt, wäre jetzt meine These. Das ist für viele gar nicht so als Berufsbild in Frage kommt, weil es gar nicht der klassischen Rolle entspricht. Wie seht ihr da drauf?
Ich kann vielleicht berichten, wir haben gerade zwei offene Stellen. Da laufen jetzt gerade schon die Bewerbungen. Also wenn ihr ausstrahlt, sind die schon besetzt. Ihr müsst euch nicht mehr bewerben. Und das ist hochspannend. Das ist eine Raumplanungsredaktionsstelle und eine Architekturredaktionsstelle. Und wir versuchen jetzt natürlich mit Blick auf eine Transformation, die wir gerade machen, in technologischer Hinsicht. Also wir werden im Laufe des Jahres eine neue, wir sprechen immer von der großen Maschine, bekommen. Also Software wird sich total verändern. Unsere Plattform, mit der wir jetzt noch unser Heft zusammen basteln, und die andere, mit der wir die Webseite machen, das soll alles, und der Verkauf und so weiter, das wird alles in einer Maschine passieren. Und mit Blick darauf, auch mit Blick auf den Relaunch dann auch von der Webseite und mit dem, was dann alles so in der Zukunft noch kommen wird, bei den neuen Medien, gucken wir natürlich, dass wir möglichst junge Leute einstellen jetzt. Und das ist natürlich die Chance, die wir jetzt haben, wenn Stellen frei werden. Und es ist immer ein Abwägen. Ich merke dann eben, die einen kommen aus dem Journalismus. Also es sind auch viele, übrigens erschreckend viele 64-Jährige, die sich bewerben, die dann vorher bei Tamedia, also hier großer Tageszeitungsverlag oder woanders gearbeitet haben. Also man merkt die Entlassungswelle bei der Tagespresse. Die bewerben sich dann auf eine Fachredaktionsstelle. Leute, die, wo man denkt, ja, mutig, aber die fachlich eigentlich gar nichts mitbringen, aber journalistisch was mitbringen. Und dann gibt es die zum Teil frisch vom Studium, zum Teil aber auch schon aus der Akademie und so weiter, die viel mitbringen, fachlich, aber die dann keinen geraden Text schreiben können, ne? Und das ist so die Spannweite, und uns wäre natürlich die eierlegende Wollmilchsau dazwischen. Die wollen wir natürlich, möglichst jung und mit vielen Ideen, was man mit auf Social Media und online und so weiter noch so machen kann. Das heißt, ja, es ist, also das gibt dieses klassische Berufsbild, gibt's schon noch, aber es wird natürlich, ja, es wird immer unspannender, darauf zu zielen. Das macht wahrscheinlich kaum jemand, aber die Frage ist dann schon, wie du die Skills, die es dann doch braucht, wie du die erwirbst, ne? Und ja, das kann von der einen Seite passieren oder von der anderen.
Ich habe eben nochmal nachgeguckt in eurem Media Kit. Ihr habt aktuell eine Auflage von 8.000 im Heft. Könntet ihr euch auch vorstellen, also ist das überhaupt noch ein Ziel, diese Auflage nochmal zu steigern? Geht das, denkt ihr, das geht überhaupt? Und wäre es auch eine Idee, ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen kannst, dass man über sich irgendwann vom Heft lösen wird, könnte, sollte? Also bereitet ihr euch darauf vor oder...
Ja, also eben, was ich beschrieben habe, ist ein Stück weit ein Vorbereiten darauf, nicht irgendwann gar nicht mehr zu drucken, glaube ich. Die Auflage ist übrigens jetzt nur noch bei 6.000. Aber wir überlegen uns das natürlich aus verschiedenen Gründen, und wir müssen transformieren, also die Zukunft, die ist digital, ich glaube, das ist gar keine Frage. Ich persönlich glaube nicht dran, dass das Gedruckte völlig verschwinden wird. Es wird, glaube ich, andere Aufgaben übernehmen. Und trotzdem wird auch aus ökologischen Gründen, oder? Also wir haben neulich mal so eine überschlägige Klimabilanz gemacht und haben gemerkt, wir sind irgendwie bei 10.000 Tonnen CO2 pro Kopf. Ich glaube, so ein durchschnittliches Architekturbüro ist bei einer Tonne. Also das ist das Papier, was einschenkt bei uns. Wir sind produzierend, aber das ist das Papier, und allein schon deswegen müssen wir uns überlegen, wie können wir das transformieren? Und es sind natürlich viel mehr möglich digital, ne? Aber wir diskutieren das, und aber weniger in Richtung Ablösung als in Richtung Erweiterung des Spektrums und des Angebots. Wie können wir das nutzen? So, also wir sind nicht, also wenn wir über, wir diskutieren nicht über Wachstum. Wir müssen natürlich irgendwie gucken, wie wir uns irgendwie verkaufen, wie wir unsere Produkte loswerden, weil die Produkte, die müssen nicht zwangsläufig aus Papier bestehen. So, und werden es immer weniger werden in der Zukunft.
Ich würde gerne dieses Thema Profil und wie kommt man überhaupt in diese Rollen des Publizierens nochmal aufgreifen, weil ihr vorher eure Hände so hochgenommen habt. Wie blickt ihr drauf? Ich vielleicht versuche das nochmal vorher meinen eigenen Gedanken zu präzisieren. Also für mich war es zumindest so, und ich nehme es auch immer noch so wahr, dass eben, Axel hat es vorher schon so schön gesagt, ne, es ist eigentlich eine ganze Bandbreite an Kenntnissen und ganz schön was an Können, das man auch mitbringen muss, wenn man diese Rollen überhaupt ausfüllen will. Und gleichzeitig werden sie aber sind sie so nebendran. Wie nehmt ihr das wahr oder wie blickt ihr eben auf dieses Thema? Also der Nachwuchs, wer kommt da so, was können die, wo gehen die hin?
Aus meiner Erfahrung, ich unterrichte ja jedes zweite Semester das Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, und da geht es eben genau darum, Studierende zum Schreiben zu bringen, beziehungsweise die müssen ja Seminararbeiten abgeben. Und mir ist da immer ganz wichtig, dass sie zunächst mal lernen, erstens, wie beschreibe ich Architektur und wie bewerte ich sie in einem zweiten ganz wichtigen Schritt, also da auch die Studierenden dazu anzuregen, kritisch zu denken und eben nicht nur reine Beschreibungen dann abzuliefern. Und Aber was ich bemerke, ist, dass eben angehende Architektinnen sehr wohl Lust auf Schreiben haben. Und da gibt es wirklich in jeder Gruppe 5 bis 8 Leute, die wirklich außerordentlich gut schreiben und ein Talent dafür haben. Vielleicht ist es auch, weil sie das nicht in dem regulären Studium so oft machen, dass sie dann irgendwie wirklich Spaß dran haben, auch literarische Texte zu lesen. Ich lese mit ihnen dann auch immer Auszüge aus Romanen oder ich lese mit ihnen Kant und so weiter. Und da merke ich eigentlich, die haben überhaupt gar keine Scheu, sondern die haben da richtig Lust drauf. Und da merke ich, dass da Interesse besteht und dass sehr viele auch dann zu mir kommen und sagen, ich möchte eigentlich eher in die architekturjournalistische Richtung gehen und ich möchte in kein Büro. Das höre ich schon ganz oft. Und wir bei GAM versuchen eben immer 1 bis 2 Beiträge an Nachwuchswissenschaftlerinnen zu vergeben. Das heißt, die werden dann bei uns im Redaktionsteam ganz intensiv betreut und mit den Techniken des wissenschaftlichen Schreibens noch einmal vertraut gemacht. Und das finden wir ganz wichtig, dass wir eben super wichtige oder berühmte Autorinnen, Architektinnen, dass die dann neben den Nachwuchswissenschaftlerinnen publizieren können. Und da hatten wir das eben in dem Fall jetzt, dass sich Dissertantinnen, die jetzt im aktuellen GAM schreiben, dass die dann neben Denise Scott Brown stehen. Ja, und das finden wir eigentlich ganz toll und die sind dann selbst auch von sich immer ganz überrascht, dass sie auch einen wissenschaftlichen Artikel, einen peer-reviewed Artikel, dann eigentlich recht früh in ihrer Karriere vorweisen können. Und das ist, finden wir, ein ganz wichtiges Element von GAM als Fakultätsjournal.
Wie ist das bei euch?
Fakultätsjournal.
Wie ihr publiziert ja das Magazin über Jovis, einmal jährlich, das hattest du ja schon gesagt. Wie ist bei euch die Auflage oder ist die stabil?
Ja, wir haben eine ganz kleine Auflage. Wir haben 700 Stück, die wir produzieren. Und wir haben jetzt auch ganz, ganz aktuell eine neue Website gelauncht, um eben auch da endlich auf den Zug aufzuspringen, weil wir es zum Beispiel ganz wichtig finden, die Inhalte als Open Access Publikation zugänglich zu machen. Und wir haben jetzt Gott sei Dank, und Jovis ist uns da wirklich sehr entgegengekommen, wir haben jetzt da wirklich von jeder Ausgabe das Editorial und 2 Hauptbeiträge online als HTML-Text. Und zusätzlich kann man nach Anmeldung, kann man sich noch 3 Beiträge von allen PDFs, die da online sind, auch noch einmal gratis runterladen. Das heißt, diese Open Access Politik ist für uns ein ganz großer, richtiger Schritt
Genau, wir sind zwar
gewesen.
kein Bildungspodcast, aber vielleicht kannst du noch mal genau erklären, was Open Access ist, weil ich war da auch jetzt in vielen Zooms zu mit Bibliotheksmenschen. Es gibt ja auch diesen Open Access Standard, Goldstandard oder Diamond. Also es hat ja immer was, also was ist über von welcher Seite ist es Open Access zum Publizieren oder zum Lesen oder von beiden Seiten. Es hat ja auch in den letzten Jahren eine extreme Wichtigkeit erlangt, auch in den übergeordneten Strategiezielen der Hochschulen. Vielleicht kannst du es ganz kurz einmal erklären, was es ist und warum es das gibt.
Ich kann es
Warum
mal
es das
erklären, wie es wir
gibt.
verstehen. Uns geht es darum, dass wir die Inhalte für LeserInnen gratis zugänglich machen. Das heißt, es soll ein anti-elitärer Ansatz sein, dass unsere Inhalte, also ausgewählte Inhalte, wirklich von allen Menschen auf dieser Welt schnell und leicht zugänglich rezipierbar sind. Das ist in einer globalen Forschungslandschaft, glaube ich, ganz, ganz zentral, dass wirklich jeder Mann, jede Frau sich einfach mit wirklich gut recherchierten Inhalten vertraut machen kann oder die eben auch weiterverwenden, natürlich korrekt zitiert, dann in die eigene Forschung einbauen kann. Und das ist dann eben, glaube ich, auch für uns als Medium hat eigentlich nur Vorteile und keine Nachteile. Und ich glaube, dass die Printausgabe dennoch gekauft wird, obwohl wir viele Beiträge Open Access zur Verfügung stellen, weil das Lesen natürlich ein ganz anderes ist. Also wir haben ja meistens auch Textwüsten in unserem Heft, die dann manchmal durch Bildstrecken auch gebrochen werden. Aber für so einen wirklich 25.000 Zeichen Artikel, der liest sich einfach nicht so schön am Handy. Ja, also da braucht es wirklich auch diese Langsamkeit, ja, diese Ruhe. Und unsere Texte sind auch eigentlich Forschungstexte. Wir haben auf der Website auch sowas wie ein Forschungsarchiv. Das heißt, man arbeitet mit dem Text. Und wenn man mit dem Text arbeitet, dann braucht man irgendwie auch den Platz und dann braucht man die Haptik und dann braucht man vielleicht einen Raum für Notizen und man braucht auch Zeit, solche Texte zu lesen und zu verstehen. Und da muss man vielleicht mal zurückblättern und das nochmal, keine Ahnung, anders fassen. Und deswegen glaube ich, dass das GAM auch zukünftig noch als Printausgabe gekauft wird.
So wie ich es
Gekauft
wahrnehme,
wird.
hat ja das wissenschaftliche Publizieren auch eine neue Wichtigkeit erlangt. Also so wie ich es ganz persönlich in meinem Alltag wahrnehme. Ich bin ja auch Mittelbau in der TU Braunschweig und das ist noch ganz anders als zu meinen Hiwi-Zeiten oder so. Das ist einfach das Forschen als Teil auch einer architektonischen Entwurfsprofessur. Man hat hohe Forschungsauflagen, muss Drittmittel einwerben, hat eine Publikationspflicht sozusagen. Und das wissenschaftliche Publizieren auch im Bereich der Architektur hat eine ganz andere Relevanz, meiner Meinung, oder so wie ich es persönlich wahrnehme, in den letzten Jahren bekommen. Also wurde es früher auch einfach von den Entwurfslehrstühlen einfach ein bisschen vergessen wurde, ist es einfach heute an der Tagesordnung, dass geforscht und publiziert und Forschungsanträge eingereicht werden und dass man einfach auch diese Publikation braucht, also dass sich die Architektur ein bisschen mehr in die Wissenschaftlichkeit bewegt hat. Wie würdest du das sehen?
Was mir dazu
Das
einfällt, ist
sehen?
einfach diese wirklich eigentlich interessante Frage, die mich auch länger beschäftigt. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Publizieren von Forschungsergebnissen aus der Architekturforschung und einem Architekturjournalismus? Also wie gestaltet sich dieser Unterschied tatsächlich? Ja, und ich glaube, das ist genau dann die Antwort, wäre dann die Antwort auch auf deine Frage. Ich bin mir selber noch nicht sicher. Ja, es liegt natürlich an den gut recherchierten Inhalten, ja, an der Belegbarkeit der Fakten, der Daten und an einer kritischen Haltung. Ja, und ohne die, glaube ich, wird es schwierig. Ja, aber das, was du sagst, ist natürlich auch klar. Wir müssen an der Uni alle in unseren, also unsere Performance Records füttern. Und da ist es jetzt immer wichtiger, dass man in peer-reviewed Journals veröffentlicht, weil alle anderen eigentlich dann nicht mehr so viel Gewicht haben. Und das merken wir schon, also dass wir auch den Druck haben, natürlich vermehrt in peer-reviewed Journals zu veröffentlichen.
Vielleicht nur einen Anschlusskommentar an dieses Thema. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Journalismus und wissenschaftlichem Schreiben? Also ich bin total dafür, dass wissenschaftliche Texte zugänglicher werden, weil oft ist ja genau das, also die Zugänglichkeit der Sprache, der Unterschied zwischen diesen Textarten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch gerade das wissenschaftliche Schreiben der Ort, wo Platz ist für Fachsprache, für einen ganz speziellen Winkel, der vielleicht eben dann nicht verständlich ist für eine allgemeine Zielgruppe. Also ich finde schon auch in Ordnung, dass es diese unterschiedlichen Zielgruppen und sehr spezielle Gefäße für ganz spezielles Arbeiten und Wissenserkenntnisgewinnung gibt. Und gleichzeitig würde ich mir trotzdem wünschen, dass es mehr Übersetzungen von diesen wissenschaftlichen Arbeiten in journalistischere Formate gibt, ne, die einem wirklich zugänglicher sind und die vielleicht dann einfach wirklich nur Aspekte kommunizieren. Also das ist ja eine sehr spannende Frage, eben auch in der Verknüpfung mit diesem, was für Arten von Texten müssen wir eigentlich für den CV produzieren? Also das ist schon, ja, es ist nicht so einfach zu navigieren, wenn man sich eben auch in diesem, im Zwangsfeld so von, man muss die Boxen am CV ticken, bewegt, dann trotzdem eben die Klaviatur zu bespielen, diese unterschiedlichen Textarten und Anforderungen,
Es ist völlig
Textarten und
richtig, Angelika,
Anforderungen.
was du sagst, weil unsere redaktionelle Arbeit setzt sich wirklich damit auseinander, wie wir es schaffen, in viele Texte, die wir bekommen, die ausgearbeitet sind, diese Klarheit reinzubringen. Also wirklich Sätze umzuschreiben, einfach weil sie sonst nicht verständlich sind. Und wenn ein Text nicht oder die Message von einem Text nicht ankommt, dann braucht man ihn eigentlich ja auch gar nicht veröffentlichen oder abdrucken. Also das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir versuchen da immer mehr Klarheit reinzubringen. Absolut.
Ja, ich sage ja meinen
Absolut.
Studis immer, wenn man den Text nicht verstehen kann, heißt das, die Gedanken sind nicht klar. Das gilt ja in der Regel für sehr viele Texte, egal ob das wissenschaftlich ist oder journalistisch. Das ist sicher eine Fragestellung für jeden Text
Ich finde
und
es
für jeden
schon
Trick.
sehr wichtig, es klang jetzt ja schon mehrmals an, auch so diese Entwicklung des Aktivismus, dass man schon einfach sehr klar in den Formaten ist und auch sein eigenes Handeln stetig kritisch hinterfragt. Ne? Das können wir vielleicht ja auch mal einen kurzen Einblick zu uns geben, dass wir extrem formatabgegrenzt arbeiten. Das heißt, es ist sozusagen total klar, für welches Format welcher Standard zu gelten hat. Das heißt, wenn wir einen Kontextur-Podcast-Feature wie die Machtmissbrauch-Folgen machen, wo wir ein Jahr dran arbeiten, dann hat es sozusagen versuchen wir den höchsten journalistischen Standard, den wir ansetzen können, aufgrund der Produktionsbedingungen anzusetzen. Das ist was anderes als unsere Social Media Stories, die sozusagen die in einer ganz anderen Schnelligkeit produziert werden. Und für uns, wir legen das sozusagen ja immer fest, Regelmäßigkeit, Schnelligkeit und der Standard, der da auch hinterliegt. Und ich finde schon, dass man auch in den Entwicklungen, die wir jetzt alle gesehen haben, dass man dieses, was ist ein Meinungsbeitrag, was ist eine aktivistische Position, das kann man veröffentlichen, aber das muss schon ganz klar sein. Wir sind ja auch befragt worden, sind wir Aktivistinnen? Wir haben das ja verneint, weil wir uns nicht so sehen. Und ich glaube, das sieht man auch, ne, auch bei der Zeit oder bei der Taz oder so, dass das auch in den Redaktionen sehr stark verhandelt wird, was da gerade möglich ist.
Ich wollte eine Sache noch ergänzen, die da vielleicht auch ein bisschen dran anknüpft, weil wir haben jetzt darüber geredet, was für Skills man braucht und wie möglicherweise auch die angeeignet werden können, dass ein Interesse dafür da ist, aber dass es auch welche gibt, die nicht haben. Die Erfahrung machen wir auch. Aber was ich glaube ich auch wichtig ist, ist an dieser Schnittstelle zu, wo du dich jetzt gerade auch bewegst und worüber wir auch gesprochen haben, auch diese Frage der Ebene der Urteilskraft als ein Teil einer Lehre oder einer Auseinandersetzung zu verstehen, um zum einen diese Präzision zu haben, die du, Katharina, ansprichst, die finde ich total wichtig. Also das ist schon A und O. Aber ich finde, es ist auch wichtig, dass also auch wenn Leute dann nicht Menschen nicht Aktivist werden und nicht ins schreibende Fach wechseln oder das stärker annehmen als ein Teil ihres Berufsfeldes, dass man gemeinsam Kriterien entwickelt, nach denen man das, was auf einen einstürmt, auch bewertet und wie man es einordnet und wie auch Sprache sehr, sehr subtil und sehr offensichtlich auch lenken kann und auch das schreibende Form des Denkens ist, die da möglicherweise zum Ausdruck kommt, die aber nicht die sein muss, die man selber so unbedingt übernehmen muss. Und das, finde ich, ist auch nochmal eine wichtige Dimension in der Diskussion an der Stelle, an der wir das gerade diskutiert haben. Das war mir noch wichtig zu sagen und weil wir auch vorhin noch darüber gesprochen haben, sozusagen diese Frage, wie schlimm ist eigentlich die Situation und so. Natürlich kann man immer sagen, sie ist schlimm und das stimmt auch immer. Aber es ist natürlich auch so eine Ambivalenz, die sozusagen in unserem Beruf mit dabei ist, dass sozusagen in der Weise, wie wir sozusagen die Situation da draußen als zu korrigieren, Lücken zu füllen, verstehen, schaffen wir natürlich uns auch unsere eigene Selbstrechtfertigung. So. Also das ist ja sozusagen die Bestätigung, dass das richtig ist, was wir tun, indem wir sagen, das, was da draußen passiert, muss von uns kritisiert werden. Und das finde ich auch nochmal so eine spannende Ebene der Reflexion, die auch diese Frage der Formate am Ende tatsächlich, also in meiner Meinung nach, berührt, weil man da auch genau fragt, mit wem redet man dann eigentlich, also auch diese Frage der Bündnisse, mit wem redet man dann eigentlich worüber, um in dieser Situation sozusagen nicht in so eine also Selbstgefälligkeit des Kritisierenden zu verfallen. Das ist, finde ich, nämlich auch eine Gefahr, die da drin liegt, die sozusagen durch diese Ambivalenz, wir beschreiben das Schlimme, um zu sagen, wir sind die Guten, um es jetzt überspitzt zu formulieren, um daraus nicht so eine Form von Bequemlichkeit zu entwickeln. Und da ist, glaube ich, diese Form der verschiedenen Formate ganz wichtig und ja, vielleicht auch eine gewisse Form von einer Mischung aus Präzision und Demut über das, was man was man tatsächlich eigentlich leisten kann und welche Rolle man spielt. Ich finde das nicht als eine Form von Unterwürfigkeit, sondern einfach nur von auch eine Form von, um mit Stefan Kura zu sprechen, Realismus.
Ja, ich kann dem beipflichten, was ihr sagt, also die verschiedenen Formate, die verschiedenen Ebenen immer, also Transparenz ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Ich habe von unseren bezahlten Formaten gesprochen, wo es ganz klar ist, dass es sehr transparent sein muss, von wem da das Geld kommt, wer dahinter steht und Geld gibt einerseits, und andererseits nehmen wir uns das eben raus, auch aktivistische Formate im weitesten Sinne. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen Deborah und Tamino, zwei aus der Redaktion, haben eine Online-Serie gemacht, Operation Spital, wo sie recht schön auch mit der Karte Krankenhäuser, alte Krankenhäuser, die abgerissen werden sollen, versuchen zu retten, indem sie die Diskussion, die zum Teil oder oft es schon gibt vor Ort, lokal, wo es Gruppen gibt, die sich dafür einsetzen, dass so ein alter Kasten stehen bleibt, umgenutzt wird. Es gibt sehr viele Fälle im Moment in der Schweiz, und wo sie sich ein spezielles Format überlegt haben, eine Reihe überlegt haben, wie sie diese Diskussion noch befeuern und koordinieren und versuchen jetzt mit Veranstaltungen das noch zu begleiten. Also es gibt durchaus auch so eine Tradition von solchen Kampagnen, nennen wir das mal, die ich auch sehr wichtig finde. Aber ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, die bis jetzt noch nicht so angesprochen wurde, in diesem Rahmen von Kritik einerseits, Lesbarkeit war eben die Frage, oder Verständlichkeit. Ich finde wichtig, dass es nicht nur verständlich ist, was wir schreiben, sondern dass es tatsächlich auch Lust macht zu lesen. Also das ist für mich der Ausgangspunkt eigentlich, also der Relevanz auch, also um dass ein Text relevant und wirksam sein kann, muss er erstmal gelesen werden, und das schaffen wir, indem wir einfach gute Texte und gute Dinge machen, gute Dinge schreiben, auch gestalten, und das steht so am Anfang, denke ich. Das ist mir wichtig.
Das war jetzt mir fast wichtig. Schon Schlusswort.
Nee, noch nicht. Hier das Langformat. Genau, das hatten wir ja auch aufgeschrieben. Das ist die Frage nach, wo ist die Architekturkritik geblieben? Ne? Wo ist sie? Warum gibt es sie nicht mehr? Da gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ich kann mal auch mal zu... Also die Idee, wie früher so Kritik vielleicht auch gelaufen ist, dass eine Kritikerperson sich etwas angeguckt hat und da dann drüber ein final gültiges Urteil besprochen hat. Das kann man ja auch wiederum kritisieren. Aber wo ist die Architekturkritik geblieben? Was hat sich verändert? Hat sich überhaupt was verändert? Ist es übertrieben, das so zu stark zu thematisieren und zu betrauern?
Ich kann vielleicht mal anfangen, weil ich auch da denke, es ist ein Wandel, der nicht nur die Architekturkritik betrifft, sondern auch das Verständnis, was eigentlich Architektur ist und wie Architektur produziert wird, damit, dass es damit einhergeht. Also das ist so diese Frage des zu kritisierenden fertigen Objekts und die klare Rollenverteilung und auch die also diese Form der Kompetenz, die sich in einer Person so kristallisiert, dass das auch in der Architektur selbst ja total in Frage gestellt ist. Also der Star-Architekt ist eigentlich nicht kein Konzept mehr der Gegenwart, sondern es gibt eine ganz starke Ebene von Koproduktion, von einem Verständnis von Architektur, das sich quasi wie ein Verb auch weiterentwickelt und nicht ein Kunstwerk ist, dem nichts hinzugefügt und nichts hinweggenommen werden darf, ohne dass es Schaden nehme. Und dass das sich, glaube ich, darin spiegelt, wie Architekturkritik möglicherweise auch verstanden und gemacht wird. Und deswegen finde ich, dass schwer zu beantworten, ob es sozusagen die Architekturkritik irgendwo verschwunden ist, weil es ein Teil dieses Prozesses ist, was deutlich macht, wie sehr sie eigentlich an der Diskussion hängt, wie man eigentlich Architektur versteht. Und also ich kenne auch die Diskussionen, wo man mal gefragt wird oder gesagt wird, wir wollen endlich mal wieder über Architektur reden. Ich finde das immer ganz merkwürdig, weil das doch genau die große Chance von Architektur ist, sozusagen mehr zu sein als ein, in Anführungszeichen, Kunstwerk. Und das ganz Besondere, diese Art von Involviertheit in gesellschaftliche Prozesse ist. Und dass, wenn wir über gesellschaftliche Prozesse reden, die sich in Architektur äußern, reden wir über Architektur und über nichts anderes. Und vielleicht ist das auch eine Entwicklung, die sich sozusagen dann in einer Art von andere Architekturkritik auch äußert, wenn eine junge Journalistin eine Serie über den Abbruchstadt Stuttgart macht, dann ist das in meiner Wahrnehmung Architekturkritik. Es ist nicht die Architekturkritik aus den 80er und 90er Jahren, aber es ist einfach eine andere Art dieser Verwobenheit von Prozessen, die sich darin ausdrückt. Und ich glaube, dass wir viel, bevor wir irgendwas behaupten, viel genauer hinschauen müssen und schauen, was da passiert, und dann vielleicht auch erkennen, dass da eine Qualität liegt, die wir vielleicht übersehen, wenn wir eine falsche Sucheinstellung haben.
Ja, ich stimme dem zu. Insofern, also du sagst, die Architekturwelt hat sich radikal verändert in den letzten Jahren. So hat sich auch natürlich unser Job radikal verändert. Einerseits, also ich erinnere mich 2019, Greta-Jahr, wo wir fanden, hey, wir müssen jetzt dieses Klima radikal auf die Agenda setzen, haben uns so am Guardian orientiert, haben gesagt, das ist jetzt ab jetzt Querschnittsthema und so weiter. Und dann gab es so Diskussionen, wie du sagst, ne, die Architektur, die gab es dann tatsächlich noch. Heute gucke ich mir die Hefte an, die erscheinen, die Architekturpublikationen, da geht es nur noch um diese Themen. Also dieser Wandel ist, glaube ich, vollzogen, wo ich glaube tatsächlich finde, wir müssen aufpassen, dass da die Architektur nicht verloren geht, nicht im Sinne von Star-Architektur oder hehre, reine Architektur, Konzeptarchitektur, sondern die Themen, die auch die Form, die Gestaltung. Aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
Dann springe ich kurz rein, bevor du den Faden wiederfindest, weil ich finde, diese Lesart, die ihr gerade, oder die Christian, du die gerade aufgemacht hast und die Axel auch aufgegriffen hat, finde ich total wichtig, als überhaupt also quasi die Linse erstmal wieder scharf zu stellen und zu überlegen, was ist die, also so ein Hin und Her, ne, so ein Vor und Zurück zwischen, wie wird Architektur produziert und was heißt es deswegen für den Blick, den wir kritisch auf Architekturproduktion werfen. Das, glaube ich, ist ein produktives Reflektieren und selbst einchecken. Und dann kommt man eben zu den Fragen, die Axel jetzt aufgemacht hat.
Genau, und jetzt ist mir wieder eingefallen, kurz bevor Petra jetzt auch noch was sagt, was sich nicht verändert hat in meinen Augen, ist, dass wir als diejenigen, die über etwas schreiben, sei es ein einzelnes Gebäude oder ein breiteres Thema, dass wir natürlich von unserer Haltung aus schreiben. Also da ist, glaube ich, der Autor, die Autorin, das, was sich nicht verändert hat. Also dass unser Job ist, zu werten, einzuordnen, für diejenigen, die es dann lesen. Und das ist vielleicht der Faden, der von früher einfach weitergeht ins Heute für mich.
Ich glaube einfach, dass es auch wichtig ist, jetzt sich zu fragen, wer kritisiert eigentlich, ja? Also wer bekommt eine Stimme der Kritik? Und ich glaube, dass es jetzt immer wichtiger wird, dass alle an Architektur Beteiligten eine kritische Stimme äußern sollten, die auch gehört wird, also auch die zukünftigen Bewohner eines Wohnblocks und so weiter. Also dieser partizipative Ansatz, dass der auch langsam in die Dimension der Kritik vielleicht ein bisschen mehr eintritt. Und das merke ich schon, dass das immer wichtiger wird, auch bei uns, wenn wir an der Uni Vortragsreihen haben und so weiter, dann kommt das Partizipative immer stärker durch. Und ich finde das eben auch ganz zentral, dass die Kritik eben nicht nur von einem Medium oder von einer Architekturzeitschrift passiert oder von Journalistinnen, sondern eben auch aus den eigenen Reihen der Architektur selber oder der Bewohnerinnen. Ja. einer Struktur. Also das ist das, was mir eigentlich auffällt.
Also was mir
Eigentlich
dazu
auffällt.
auch noch auffällt, ist, dass es auch da eine Kritik zwischen verschiedenen Generationen auch in der Architektur gibt. Also diese Art, die auch sehr damit zusammenhängt, einen Anteil an einem Diskurs zu bekommen für junge ArchitektInnen. Und die, also das erlebe ich gerade selber und ich habe das mir auch vorgenommen, damit dran zu arbeiten. Ich habe mit zwei jungen ArchitektInnen, bereite ich eine Ausstellung an der Architekturgalerie vor, die wir mit einer Interviewserie in Marlow begleiten, wo es eben auch darum geht, inwiefern sozusagen diese neuen Berufsbilder, die es geben kann, wenn man in einem Bereich von Architektur tätig ist, wo der Bestand viel, viel mehr im Mittelpunkt steht, wo es viel mehr geht, irgendwie mit Menschen zusammen was zu entwickeln, wo Architektur eine permanente Aneignung ist, wo es eben diese andere Form von Architekturverständnis auch gibt, die sich in einer anderen Art von Praxis äußert, nicht mehr passt zu HAI, zu der Architekt schuldet ein Werk, zu dem Titelschutz. Und da eine Diskussion zu führen, das ist auch eine, die, glaube ich, sehr stark eine Ebene von Kritik innerhalb des Berufsstandes ist und die total wichtig ist, finde ich, dass es auch hier ja eine Entwicklung gibt. Und ich glaube, da ist auch die Ebene der Kritik oder der reflektierenden Begleitung, wie auch immer die dann am Ende aussieht, total, total wichtig und hilfreich. Und also ich meine, das hat, und da ist natürlich das, was der Axel sagt, dass es sozusagen dieses subjektive Blick darauf total wichtig ist, um auch eine Diskussion überhaupt wirklich gut führen zu können und nicht diese vermeintliche Objektivität meinen, produzieren zu können
Das ist
und
ja
zu
schon ein
können.
spezifisch deutscher Diskurs, weil ich meine, in Österreich haben wir auch den Ziviltechniker. Wir sehen es ja immer, oder du lebst ja, Angelika, auch dazwischen. In der Schweiz bist du halt einfach Architektin, hast studiert Architektur, zack. Und bei uns ist das immer ein riesengroßer Diskurs. Wer ist man eigentlich, wenn man jetzt nicht in die Kammer eingetreten ist? Das kenne ich auch von vielen, weil wirklich viele arbeiten so spezifisch mittlerweile, ob im Büro als Visualisierungskraft oder als Kommunikatorin. Dieses Wort mag ich eigentlich gar nicht, aber es hat sich so ausdifferenziert. Es gibt aber sozusagen keine, nichts, was man, die Rolle, die man ausfüllen kann, ist nicht in unseren Berufsverbänden sozusagen so hinterlegt. Ich bin ja auch im Redaktionsbeirat der Berliner Architektenkammer, kriege das auch immer stark mit. Was mir aber nochmal wichtig ist, ist, dass man, wenn man über Architektur schreibt, das ja aktuell ganz oft auf so einer Hobbyfinanzierung machen muss. Und das finde ich, das ist einfach nicht gut für die, also die Zugänglichkeit, über Architektur zu schreiben, ne? Also ich kriege das ja auch immer wieder. Kannst du uns mal einen Artikel schreiben für 0,03 Cent? Das Wort, ja, okay, kann ich dann machen. Das kostet mich aber, um das gut zu machen, muss ich 2 Tage investieren. Das ist halt dann so, ist so ein Freundschaftsdienst dann für das Magazin, was anfragt. Und wäre man nicht auf 34 andere Wege finanziert, so wie du dich auch am Anfang vorgestellt hast, dann würde das halt gar nicht gehen. Und da muss man sich halt, das muss man sich schon auch als so Architekturprofession, das haben wir auch schon oft in anderen Podcasts gesagt, dass man auch das, was man gut findet, muss man auch anfangen zu unterstützen, ne? Weil wir sehen es, die Anzeigenkunden, die ziehen sich sehr oft zurück, die gehen dann eher in ihre eigenen Formate. Wie oft habe ich das ja, unsere Anzeigen sind eingebrochen, aber ich kriege jeden Tag aufwendigst produzierte Lookbooks von Firmen zugeschickt, eigene Magazine, die dann nur auf das eine Material gehen und so. Also das Geld, was es noch gibt, das wandert ja einfach in andere Richtungen. Und dass man das es möglich sein muss, damit es auch verschiedene Leute machen können, dass es halt nicht nur ein Hobby fürs Wochenende ist, das wäre schon gut.
Klar, aber vielleicht muss man es nicht sozusagen so extrem sehen, sondern also ich glaube auch, dass es finanziert werden muss und dass es nicht ein Hobby sein darf. Aber ich glaube auch, dass man es, und das machen Architekten und Architektinnen auch, dass sie sozusagen eine Mischkalkulation machen. Und ich auch mit Dingen, die ich als Journalist oder als Kritiker oder als Publizist oder als Kurator oder als Moderator von Veranstaltungen organisieren, dass ich damit ein Geld verdiene, mit dem ich mir dann eine Freiheit schaffe, die mir Malus möglich macht. Das ist ja im Prinzip eine individuellere Form von dem, was der Axel mit diesen zwei schmalen und dem dicken Bein beschrieben hat, die glaube ich einfach so dazugehört und die, ich weiß nicht, ob die prinzipiell aus der Welt zu schaffen ist und die aber glaube ich dann möglich ist, wenn man dieses Schreiben auch in einem breiteren Feld anwendet oder diese Form der Kommunikation, weil ich so viel anderes kann ich eigentlich ja gar nicht. Also ich kann ja nicht bauen. Und, also ich wäre in einem Architekturbüro, wäre ich ein kompletter Ausfall natürlich, weil ich kann das einfach alles nicht mehr. Und diese Form der Mischkalkulation, finde ich, ist jetzt nicht illegitim, ob man das so macht wie Hochparterre oder wie wir oder ob das über eine Uni funktioniert, ist dann vielleicht nicht so wichtig. Aber ich glaube schon, dass es auf diese Weise auch diesen Charakter von Hobby verliert und dass man natürlich auch sagen muss, an welchen Stellen macht man etwas für einen Freundschaftspreis oder lässt sich auch nicht missbrauchen. Ja? Also das gibt es ja auch. Ich meine, ich kenne das auch, dann gibt es diese Anfragen und also inzwischen hat es aufgehört, aber noch vor ein paar Jahren wurde mir dann gesagt, irgendwie da werde ich dann sichtbar oder so irgendwie für und verschaff mir und so. Dann denke ich, hey, nee. Also wenn ich mich jetzt immer noch sichtbar machen muss, dann habe ich echt was falsch gemacht und muss dringend was anderes machen. Also das ist dann auch irgendwie, also das ist sowas, das habe ich gelernt, dass ich das auch, wenn ich jemanden bitte, für Malus was zu schreiben, nie sagen darf. Weil das quasi eine Form von Beleidigung ist, jemand zu sagen, irgendwie damit wirst du sichtbarer.
Nee, ich glaube, ich stimme dir da per se total zu mit der Mischkalkulation. Wir machen das ja auch so, ne? Es ist ja auch irgendwie so schauen, wo kann man einen höheren Preis draufschreiben und was machen wir einfach so, weil wir es machen wollen. Also es ist ja, Kontextur funktioniert auch nur über Mischkalkulation. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, einfach wichtig, da ständig und andauernd auch drüber zu reden und auch das schon eine Leserinnenschaft zu kommunizieren. Also du hast vorher Jung und Naiv irgendwie erwähnt, die funktionieren ja auch community-based. Dann muss man sagen, ne, also Shoutout an unsere Hörerinnen, man kann uns unterstützen, weil es ist Arbeit, die da reingeht in die Formate, die man produziert. Und das muss man gleichzeitig auch sagen, dass es seitens der Personen, die unsere Inhalte konsumieren, eben einfach nicht genug Unterstützung gibt, sodass man das irgendwie gegenrechnen könnte. Also ne, wenn man es anschaut, was bringt dann Geld und was nicht, dann ist es halt wirklich nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Und da irgendwie immer wieder ein Bewusstsein zu verschaffen, was heißt es eigentlich, was machen wir für Arbeit, wie aufwendig ist es, kann man es als selbstverständlich annehmen, dass all diese Sachen passieren, das irgendwie empfinde ich gleichzeitig auch als eine Aufgabe, die da irgendwie mit einhergeht.
Ich möchte dazu vielleicht noch was irgendwie sozusagen aus unserer Sicht jetzt nochmal sagen, weil stimmt natürlich, prinzipiell ist das total richtig. Und das Problem ist, dass man sozusagen erst sozusagen eine Basis schaffen muss, auf der man sagt, irgendwie Vertrauen schaffen muss, eine Form von Relevanz und Sichtbarkeit von einem Medium haben muss, um Leute davon zu überzeugen, dass das wichtig ist, das zu finanzieren, wenn man nicht diese Startfinanzierung über ein Crowdfunding oder sowas macht. Was wir jetzt machen, angehen, ist, dass wir in einer Form, die noch nicht ganz geklärt ist, die Frage der Gemeinnützigkeit von dem, was wir machen, stellen. Das dann möglicherweise auch dazu führt, dass wir Malus aus 304 ausgliedern und eine eigene Einheit ist, die es dann auch leichter macht, das ist einer der wesentlichen Gründe, auch Finanzierung zu bekommen von zum Beispiel Stiftungen, die es jetzt im Moment einfach nicht machen können, weil sie sagen, damit finanzieren wir 304 Publizistik, das ist eine ganz normale Partnerschaftsgesellschaft und das geht einfach mit Stiftungsrecht und unserem Stiftungszweck nicht. Und ich habe dadurch auch eine Möglichkeit sozusagen, dass Leute, und das ist, glaube ich, das, was bei Jung und Naiv ja dann auch so funktioniert, die auch durchaus die Bereitschaft haben und dann auch Teil der Geschichte werden und wir das dann auf eine andere Weise organisieren können, als wir das im Moment tun. Und also da gibt es diese Bewegung schon, und es gibt ja auch diese Frage, die, ich meine, es ist sogar im Koalitionsvertrag drin, dass diese Frage aufgegriffen werden soll, ob unter diesen, das ist jetzt auch typisch deutsch, unter diesen Kriterien, nach denen Gemeinnützigkeit bewertet wird, auch Journalismus auftaucht. Das ist im Moment nicht der Fall. Also da muss man immer über Kultur oder sonst irgendwas argumentieren. Ja. Aber Moderne Regional, das Portal, ist eine GUG. Arch Plus ist eine GmbH. Es gibt den Arch Plus Verein, der ist gemeinnützig. Also da gibt es schon dann auch die Bereiche sozusagen, das dann auch in der Form so zu organisieren, dass es wieder finanziert werden kann. Das finde ich jetzt am Schluss des Gesprächs auch nochmal ganz wichtig zu sagen, da gibt es auch eine Entwicklung und vielleicht öffnet sich dann auch eine Türe, durch die wir bis jetzt noch nicht gehen konnten.
Axel, vielleicht kannst du noch mal drei Worte sagen, weil ihr habt ja bei Hochparterre jetzt auch einen intensiven Prozess durchlaufen und seid ja jetzt auch organisiert. Wie seid ihr jetzt genau? Oder habt einen Findungsprozess, habt überlegt und habt jetzt auch eine neue Form oder werdet eine neue Form annehmen, oder?
Ja, wir sind jetzt soziokratisch organisiert. Also wir sind weiterhin eine Aktiengesellschaft, das waren wir schon immer oder schon sehr, sehr lange. Das heißt, wir gehören uns selbst. Also man kann nur als Mitarbeiterin oder als ehemaliger, seit neuestem auch Mitarbeiter, überhaupt Aktien haben. Und es ist eigentlich unabhängig davon, dass wir uns jetzt neu organisieren. Das hat mit einem Generationenwechsel zu tun. Das ist unser zweiter Gründervater vor 2 Jahren jetzt gegangen ist und wir in dieser Nachfolgefrage eigentlich erst versucht haben, ihn durch eine Dreier-Geschäftsleitung zu ersetzen. Also eigentlich die klassische Organisationsform in der Geschäftsleitung. Verwaltungsrat gibt es auch. Das hat nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen. Ein Grund war sicher, dass diese drei Leute, die aus unseren Kreisen kamen, diese vielen Rollen, die unser Patron so innehatte, also vom Chefredakteur über Verlagschef, Hauptaktionär, aber auch Kümmerer und so der König, die einfach diese Rollen nicht ausfüllen konnten. Und dann haben wir uns ein bisschen verkracht und haben uns zusammengerauft. Und aus diesem Prozess heraus hat sich eigentlich was ergeben, was wir am Anfang ganz früher schon mal angedacht haben, was uns aber wie zu kompliziert erschien, nämlich so ein holokratisches oder eigentlich soziokratisches Modell. Das heißt, jeder von uns trägt Verantwortung. Wir haben, ich glaube, es sind 10 unterschiedliche Gruppen, Arbeitsgruppen, die jeweils unterschiedliche Verantwortungen haben. Also von den Finanzen über den Inhalt, Infrastruktur. Es gibt eine Strategiegruppe. Es gibt eine Qualitätsgruppe, Identität und Qualität. Es gibt viele verschiedene Gruppen, die sich jeweils autonom organisieren und die Verantwortung tragen für ihren Bereich. Und die Kommunikation muss sehr gut sein. Da arbeiten wir eben jetzt noch dran. Es gibt wahnsinnig viele Sitzungen. Wir lernen aber schnell dazu und haben es so langsam, habe ich das Gefühl, im Griff. Und das Tolle daran ist, dass es wirklich wie so ein Neuanfang, es ist wie so ein Jungbrunnen. Und wir reden einfach wahnsinnig viel miteinander. Und wir haben diese Gruppen auch sehr, sehr divers besetzt. Also in der Inhaltsgruppe ist jetzt nicht nur die Redaktion, sondern es ist jemand aus der Grafik, jemand aus der Produktion, jemand aus dem Verkauf und 2, 3 aus der Redaktion. Und dadurch sind wir immer im Gespräch und haben im Moment, es ist eine extrem schöne Stimmung. Wir haben das Gefühl, das ist jetzt was uns auch entspricht, weil es auch wie in so einer DNA angelegt ist. Also wir haben immer schon alle das Gleiche verdient, konnten eigentlich auch immer schon alle mitreden. Und jetzt haben wir wie eine Form gefunden oder sind noch dabei, sie so zu finden, die das auch bietet. So. Und vielleicht noch den Link zu dem, was wir vorher diskutiert haben, also die Frage des Geldes, das dicke dritte Standbein, das, ne, das klingt immer so ein bisschen nach saurer Apfel. Wir müssen das halt auch irgendwie machen. Aber ich habe gelernt, und das ist eigentlich was sehr Tolles, dass dieses Geld ranschaffen und dieses unternehmerische Denken neben dem journalistischen Denken, dass das auch was sehr Lustvolles sein kann, dass das auch was sein kann, was man positiv mit dem Journalistischen verknüpfen kann und auch das, was den Dialog sehr fördern kann, also Dialog im Sinne von zum Beispiel, ich will ein Heft mit der Betonindustrie machen. Dann setze ich mich mit den Leuten von der Betonindustrie an den Tisch und rede mit denen und versuche, die davon zu überzeugen, jetzt auch diese kritischen Punkte. Also es ist für mich viel, viel spannender als der hehre Journalismus so der alten Schule. Ne? Hier das Geld, da die Inhalte. Jetzt ist das alles so ein bisschen grau und miteinander irgendwie so kontaminiert. Aber es ist eigentlich, ich finde das viel spannender. Und da so einen Weg zu suchen und das umzusetzen und zu verbinden.
Ich finde auch, dass ihr das immer ziemlich gut auszeichnet. Also es wird einem ja immer klar, auch online habt ihr immer diese Sternchen und steht es da zum Beispiel bei Baunetz, also ich weiß das von meinen Studierenden, da wissen halt gar nicht, ganz viele gar nicht, wie das System dahinter ist, ne? Was ja auch kein Problem ist, aber es ist ja schon gut zu wissen, ne, das haben wir auch schon ein paar Workshops gehabt, so. Die Geldfrage ist halt essentiell, so. Woher, man sollte halt einfach wissen, wie das Finanzierungsmodell ist von den Inhalten, die man konsumiert. Ich finde, das ist schon, okay.
Also Angelika fand, okay, wir könnten die Transparenz noch ein bisschen verbessern, gell?
Ja, das stimmt. Es war ganz streng mit euch. Aber wir haben eben diese Diskussion ja auch öfter, wie Katharina schon angedeutet hat. Und ich finde es oft auch hilfreich für einen selbst, da transparent mit zu sein. Also auch den Leserinnen und Lesern oder wie auch immer den Konsumentinnen und Konsumenten, die dieses Medienprodukt eben konsumieren, zu sagen, so ist es produziert worden und daher kommt das Geld dafür. Also ich glaube, wenn man da wirklich mit umgeht, offen, hat das irgendwie, oder ich kenne zum Beispiel, also nochmal ein Beispiel, Neue Narrative macht das ja auch immer sehr bewusst, die schlüsseln auch immer auf, wohin geht das Geld, wie viel kostet was, einfach mal überhaupt zu verstehen, ne, was kostet Papier, was kostet die Arbeitsleistung, die dahinter steht. Also ich hab oft das Gefühl, auch aus meiner eigenen Erfahrung, es erhöht teilweise auch die Wertschätzung, einfach überhaupt mal zu verstehen, was da so dahinter steht. Aber ja.
Und bei uns führt es ja auch immer zu interessanten Reibungspunkten. Wir finanzieren uns ja vor allem auch über die Architekturjobs und kritisieren ja, auf der anderen Seite sind wir in intensiven Diskussionen zu den Arbeitsbedingungen. Das kommt natürlich dann auch immer schon interessant zusammen. Und da sind wir auch im stetigen Austausch. Aber ich finde es auch vollkommen fein. Wollen wir die Schlussfrage einläuten? Seid schon. Ich würde gern wissen, worüber würdet ihr gerne mal schreiben? In welchem Format? Was würdet ihr, also gibt es so ein Projekt, abgesehen von Finanzierbarkeit, haben wir jetzt viel darüber geredet. Gibt es so, wenn ihr es mit uns teilen möchtet, wir haben das ja auch, es gibt so eine Liste und sobald es möglich ist, gehen wir gewisse Dinge an. Habt ihr ein Projekt, was ihr gerne in die Welt bringen würde? Einen Text, ein Podcast, eine Ausstellung?
Ja, also ich arbeite gerade mit dem Daniel Gittmann gemeinsam an einem wissenschaftlichen Essay. Da geht es eben auch um den Zusammenhang von Schreiben und Architektur. Und zwar haben wir uns da einen Renaissance-Roman ausgesucht, die Hypnerotomachia Polyphilie von 1499, und haben mit Studierenden in einer Lehrveranstaltung versucht, Textpassagen aus diesem Roman, natürlich nur auszugsweise, weil der hat ja auch über 400 Seiten, rauszunehmen und da eine Idealstadt von Tommaso Buzzi, der sich auch von dem Roman inspiriert fühlte und das sozusagen nachbauen wollte und auch nachgebaut hat. Und die Studierenden mussten dann die Textpassage zu einem Teil dieser Idealstadt zuordnen und dann dort weiterbauen, weil diese Stadt nicht fertig gebaut ist. Und daran schließen wir jetzt an und schreiben Essay dazu und arbeiten gerade daran, an diesem Zusammenhang zwischen dem Buch und dieser Idealstadt, in Monte Garbione in Italien. Also weniger klassisch journalistisch. Eher Architekturforschung.
Ja, ich bin so ein bisschen, also ich würde eigentlich gerne Gastrokritik machen, denke ich mir immer wieder, wenn ich irgendwo essen gehe und mit sowas Geld zu verdienen. Aber wenn man es dann macht, dann ist es ja wahrscheinlich gar nicht mehr so lustig. Aber das wäre noch so eine, das wäre vielleicht noch eine Idee, eine Gastro-Rubrik. Mochpartei. Mochpartei.
Architektenfutter.
Ihr hattet in eurem Gesprächsleitfaden die schöne Frage, was fehlt euch sozusagen in dieser, das fand ich ganz schön, oder ich wollte mich eigentlich schon fast dafür bedanken, weil ich da erst darüber nachgedacht habe, was einem vielleicht tatsächlich fehlt. Und ich habe ja erzählt, dass ich in diesem Suffizienzforschungsprojekt mit beteiligt bin. Und was mir tatsächlich so ein bisschen fehlt, ist so eine Frage von Auseinandersetzung mit Raum, der ins Offene und ins Weite geht. Also der sozusagen die Opulenz des Raums und seiner Qualitäten auf eine Weise behandelt, beschreibt, erlebbar macht, wie auch immer, die jenseits dieser Frage von Material, Klima und so weiter wieder so einen Hinweis auf Qualitäten gibt, die vielleicht auch einfach da sind und die durch eine Form von Diskurs, der im Moment sehr stark ist und der total wichtig ist, aber so überlagert wird. Und was ich letztes Jahr im Rahmen des IGA-Festivals einmal angeboten habe und was, glaube ich, etwas ist, was ich gerne öfter machen würde, ist sozusagen Wanderungen zu organisieren, wo man durch verschiedene Elemente von Landschaft, von Umwelt oder so weiter geht und das kombiniert mit einer Frage von Texten. Das ist relativ aufwendig zu machen, aber das ist etwas, was ich gerne weiter verfolgen würde und hoffe, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen, weil das da auf eine Weise sozusagen diese Frage von Raum und Weite oder dieser Offenheit erlebbar macht, ohne es tatsächlich immer an diese Frage der das knüpfen zu müssen, wie setze ich das so um, dass ich trotzdem wieder Material in die Hand nehmen muss, um es erlebbar zu machen, sondern dass ich es vielleicht einfach mit dem eigenen Körper erlebe und dass das eine wunderbare Erfahrung ist als Ergänzung zu dem, was wir sonst alles machen.
Darf ich auch noch
Was machen.
wünschen?
Ja, du auch.
Also.
Ich habe auch einen Wunsch.
Sehr gut.
Erstmal
Ich hab mich in den letzten paar Monaten recht intensiv mit Wissenstransfer und ja, so sinnvolle Formate von Transfer, aber auch Storage beschäftigt. Also tatsächlich auch so crossmedial, also im echten Raum physisch mit Menschen gemeinsam lernen und das aber auch irgendwie in Formate oder Produkte übersetzen, so dass sie aufbewahrbar und weitergebbar werden. Und was ich mir eigentlich wünsche, ist mehr Zeit. Das ist wahrscheinlich auch so ein Problem, das alle kennen, die ich in dieses Projekt stecken kann, um so eine Art Netzwerk aufzubauen, auf das man zugreifen kann. Also es ist tatsächlich so ein ausuferndes Projekt, aber es würde mir wünschen, mehr Zeit zu haben, in solche Dinge, die dann eben nicht finanziert sind, reinzustecken, wenn wir über Mischkalkulation reden.
Genau, ich habe auch zwei Wünsche. Ein Wunsch, der fängt jetzt langsam an. Wir haben ja diese Interviewformate auf der Webseite, unsere ganz, ganz ruhige Webseite. Und ich hatte schon immer gedacht, dass diese Interviewformate sich auch als Langzeitdokumentationen eignen. Also, dass man alle 5 Jahre die Interviews mal wieder zurückspielt und sozusagen eine neue Zeitschicht drauflegt. Habe ich schon immer dran gedacht. Jetzt kommt das allererste Interview, was wir je hatten. 1801, 6 Jahre. Das kriegt jetzt seine nächste Zeitschicht, sozusagen, wo nochmal auf die Antworten eingegangen wird, gestrichen wird, eine neue Schicht gelegt wird. Also ein Palimpsest, ein Interview-Palimpsest. Und der zweite große Wunsch ist, weiter in so ein Reportageformat auch zu gehen, wie wir es ja auch mit den MeToo-Folgen gemacht haben, die wirklich, es hat ein Jahr gedauert, es war unglaublich kompliziert auf vielen Ebenen, rechtlich, aufnahmetechnisch. Und wir haben ja auch ein zweites Thema schon, wo wir auch schon wieder sehr lange arbeiten, was auch wieder sehr, sehr schwierig ist, weil keiner sprechen darf, es ganz viele NDAs im Spiel sind und so. Und ich hoffe, vielleicht können wir noch nicht sagen, es hat was mit einem Immobilienprojekt auch zu tun, aber dass wir das aufgesattelt kriegen, dass wir das in die Welt kriegen. Mal sehen.
Also Teaser kann Katharina.
So, Cliffhanger und I'm out.
Nee, ganz so schnell lassen wir euch nicht gehen. Wir müssen auf jeden Fall noch Danke sagen für eure Zeit. Wir haben heute richtig lange aufgenommen. Mal schauen, wie lang die Episode wird oder ob wir sie splitten. Ganz lieben Dank, dass ihr den Termin mit uns gefunden habt. Das war auch ein bisschen Weg, wenn man mit mehreren Menschen ist, immer gar nicht so einfach, einen Termin zu finden. Und danke für eure Gedanken und Worte zum Publizieren.
Gerne.
Gerne.
Vielen Dank euch.
Danke. Okay.
Und das war's für heute mit dem Contextual Podcast. Danke wie immer, dass ihr uns zuhört und den Podcast abonniert. Hinter den Kulissen sind wir bereits an den nächsten spannenden Gesprächen und Episoden, die in Planung sind. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify, wo das inzwischen auch möglich ist. Und ja, hört wieder rein beim nächsten Mal. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an alle weiter, die sich auch für Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns ein Like oder einen Kommentar auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts oder findet uns auch auf Steady, wo ihr uns direkt unterstützen könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir hören uns. Tschüss.